Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mal wieder nach schon einem relativ schnellen Zeitraum eine neue Folge Snack. Und deswegen sage ich Grüße in den Norden. Ups, nach Norwegen. Norwegen.
Nach Norwegen.
Nach Norwegen.
Schöne Grüße nach Köln, Christian.
So, Telefon. Hast du dein Telefon schon auf hier ne, Betriebstemperatur gebracht und ist auf Flugmodus?
Aber nicht. Hallo.
Ich noch nicht.
Hallo, klar, das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen.
Ich bin vergessen. Wieso höre ich eigentlich nicht? Naja, klappt technisch bei mir nichts. Ich bin gespannt, wie das sich so auf den Verlauf der Sendung auswirkt. Seien wir einfach mal guter Dinge. So, ich grüße den Chat, ich grüße alle Hörer an den Geräten draußen. Und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, die Sendungen mit irgendwie so einem Grundtenor, der eigentlich schlecht sein müsste, waren eigentlich immer unsere besten. Also so lustigsten. Deswegen erwarte ich heute einiges. schon mal gelacht. So. Hast du heute auch das Video gesehen von dem Strauß?
Ja. Das habe ich sogar schon gestern Abend gesehen.
Ja, ich hänge ja nicht so im Internet wie du. Ich schicke es in den Chat. Fällt mir gerade ein. Habe ich gerade gesehen. Ich muss mich schlapplachen. Also zwei Fahrradfahrer, die von einem Strauß wie soll man sagen, attackiert werden, überholt werden. Und ach, verdammt, jetzt habe ich in den Chat den falschen Link. Jetzt habe ich da schon wieder die Katzenvideos rein. Es läuft heute nicht. Es ist ein Video, wo zwei Fahrradfahrer fahren und ein Strauß, ihr habt es wahrscheinlich eh alle schon gesehen, ein Strauß hinterherläuft und das sieht sehr grotesk aus. Andererseits war ich auch sehr beeindruckt. Ich wusste nicht, dass ein Strauß so schnell ist. Also, dass sie schnell sind, wusste ich schon, aber dann auch über so einen längeren Zeitraum. Ich dachte, das wäre immer so Sprinter. Nun ja.
Wobei ich überrascht bin über den dritten Fahrer, der hinterherfährt. Ich hätte an denn seiner Stelle ganz schön Schiss gehabt, dass das Vieh mal anhält, sich umdreht und auf mich losgeht.
Ich weiß nicht, wie gefährlich Straußen sind.
Also, ich auch also nicht, aber also dieser Schnabel, ist das, die glaube, die können schon ganz schön zuhacken.
Also ich möchte es auch nicht ausprobieren müssen, nicht falsch verstehen, ne? Aber also Angst hätte ich nicht gehabt. Ich glaube, ich wäre an seiner Stelle auch einfach hinterhergefahren und hätte mir das Schiss hätte ich nicht gehabt. Also der wirkt ja jetzt auch nicht so, als wenn der irgendwie, wenn er jetzt stehen geblieben wäre, der läuft ja irgendwann auch links weg. Wenn er stehen geblieben wäre, hätte man, glaube ich, mit einem beherzten Antritt da links oder rechts dran vorbeifahren können und dann wäre man noch abgehauen.
Ja, das sagen immer die Leute, die noch keinen Strauß getroffen haben.
Ja, die keinen Strauß getroffen
haben. Die in Köln oder Innenstadt.
Ja, stimmt. Ich habe ehrlich gesagt...
Die Katzenvideos teilen.
ich weiß auch gar nicht, ob ich in meinem Leben jemals einen Strauß so im Zoo oder so gesehen habe.
Ja, die Größe war schon ganz schön überrascht.
Ja, also das stimmt schon. Das war kein kleiner Strauß. Das war ein großer Strauß. Ja. Ach, jetzt, Entschuldigung.
Du Husten ist nicht gut, sage ich dir gleich.
Ja. Nee, aber bei mir stimmt. Aber eigentlich, ich glaube, das liegt einfach. Ich habe an unserem Schlafzimmer, um sehr, sehr persönlich zu werden, bei uns im Schlafzimmer war an einer kleinen Ecke ein klein bisschen Schimmel und da habe ich so Schimmelzeugs drauf getan. Und seitdem ich dann in diesem Zimmer geschlafen habe, ich weiß nicht, ob das mit dem Chlor so gut war. Fällt mir gerade ein, wo wir heute so in Karlauer Stimmung sind, ne? Ich habe mal in einem, da hatten wir noch keine Katze, sondern hatten die Nachbarskatze irgendwann mal zu uns zur Pflege. Und wir haben dann die Wohnung gestrichen und dann hatte die Katze irgendwie, natürlich wie so Katzen sind, die Nase in den Farbeimer gehalten. Und hatte so einen ganz winzigen Tupfer von der Farbe auf der Nase. Ne? Überhaupt nicht schlimm, hat man abgemacht.
Schwarzmäßig genommen.
Nee, noch besser. Und dann habe ich, weil ich mich mit Katzen ja nicht auskannte damals, habe ich in so einem Forum nachgefragt. Ne? Und habe nachgefragt, ob ich würde das gerne wegmachen, bevor die Besitzer wiederkommen. Und ich hätte die Idee, es mit Terpentin zu machen. Das kam nicht so gut an. Ich weiß auch nicht, warum. So, aber jetzt kommen wir mal hier back to topic. Wir sind ja komplett hier irgendwie.
Und wie hast du das dann weggekriegt?
Ja, der hat ein bisschen hier so Zewa drüber und dann war das gut. Das war jetzt auch nicht flächendeckend. Ne? Und der Kater war schwarz-weiße Farbe. Das sah ganz putzig aus. Aber Terpentin war nicht so gute Idee. Wurde ich reichlich für gemaßregelt. Aber dafür war ich am Wochenende Fahrradfahren. Ich konnte am Samstag, habe ich wirklich die 2 Stunden Regen, die es gab, habe ich ausgenutzt, um in diesen 2 Stunden Fahrradfahren zu gehen. Und trotz Kälte und so. Und ich werde später nochmal drauf eingehen. Hier, ich möchte meine Rubrik Winteroutfit fertig machen. So, was ich im Winter anhatte und was ich empfehlen würde. Oder welche Konstellationen. Weil ich habe da heute wieder was im Petto, was dich wirklich, also du wirst entweder weinen oder lachen oder einfach nur kopfschüttelnd die Skype-Verbindung abschließen und sagen, okay, den nehme ich jetzt aus den Kontakten raus. Wenn du hörst, was für eine Kombination es da gab. Aber, es hat geregnet. Es hatte irgendwie 6 Grad. Aber ich hatte trotzdem gute Laune und das Fahrrad sah hinterher aus wie Sau. Und sieht natürlich immer noch aus wie Sau. Weil sauber machen muss man ja. Das brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. Ich schmeiß das Rad ja weg. Sonst war gut. Und ich konnte heute auch im Hellen nach Hause fahren, fast komplett. Also hier kommt so langsam die Helligkeit an.
Um 6?
Nee, ich habe ein bisschen länger gemacht. Also das Problem war, ich habe ein bisschen länger gemacht und deswegen habe ich es nicht ganz im Hellen geschafft. Aber ich habe dann so kalkuliert, dass wenn ich normalerweise wie pünktlich rausgekommen wäre, dann wäre ich in der Tat noch im Hellen zu Hause gewesen. Und das ist für mich so irgendwie, ab dann wird's besser. Und jetzt soll es diese Woche auch hier nicht mehr irgendwie schneien oder regnen. Und irgendwie, ich kann mal kurz den Wetterbericht, weil ich habe fürs nächste Wochenende, ich bin die nächsten beiden Wochenende nicht da. Auf das eine werden wir ja später noch reingehen. Und es ist gutes Wetter. Und das gibt ja kaum was mehr abfuckt, ne? Also, aber wie sage ich das?
Dein Rad nimmst du nicht mit, wenn du so verreist.
In diesem Falle nicht, weil wir fahren von Freitagabend bis Sonntagmittag und auf dem Familienwochenende. Und da.
Also, da würde ich das Rad ja auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, aber da kommen wir später auch noch zu, warum das nicht geht. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also ich glaube, das ist irgendwie in der Nähe von Eisenach oder so. Das erschien mir jetzt auch nicht. Also jeder, der aus Eisenach kommt und das jetzt hört, möge mich natürlich eines Besseren belehren.
Das ist doch Thüringen, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß noch nicht, ob ich nach Eisenach fahre. Ja, ich weiß nicht genau, wo das ist, wo ich hinfahre.
Vermutlich seid ihr aber ganz woanders, irgendwo an der Nordsee oder so.
Nee, das wüsste ich. Also da ist jetzt nichts, was mich auf den ersten Moment angesprungen hätte, ne? Wenn jetzt irgendwo welche Berge sind oder so, dann hätte ich gesagt, okay, dafür lohnt es sich. Aber es war jetzt nicht, was mir lohnenswert erschien. Und wie gesagt, korrigiert mich gerne. Ich lerne ja gerne immer dazu. Aber da war jetzt nichts, deswegen ich gesagt habe, okay, ich muss unbedingt das Rad mitnehmen.
Du, aber Thüringen ist eigentlich schön zum Biken. Wenn du, also für den Fall, du fährst eine Reise nach und für den Fall Eisenach liegt in Thüringen,
ja, das tut es. Also ich fahre nach 99947 in den Postleitzahlenbereich.
947, okay. Live googeln, Postleitzahl.
Das ist, ich kann es dir sagen, das ist Nationalpark Hainich in der Nähe. Da lag ich gar nicht so verkehrt. Also Eisenach ist in der Nähe. Genau, Eisenach. Ja, Thüringen. Ich glaube ja auch, dass das ganz nett ist da und ganz hübsch zum Radfahren auch vielleicht.
Wald und hügelig und auch nicht so, also.
Ja, aber weißt du, wenn du eh nur 36 Stunden irgendwie da bist, dann
davon. Ja, es ist immer die Frage, was, also 36 Qualitätsstunden oder Familienfeier?
Das muss sich ja nicht widersprechen, ne? Aber einfach mal ausschlafen morgens, also dann bis 17:45 und 2 Tage hintereinander und so. Nee, und dann möchte man ja auch, das ist schon okay. Und wer weiß, wie das Wetter da wird und das ist schon okay. Aber was wollte ich? Und das Wochenende danach sind wir, da gehen wir später drauf ein, in Berlin. Und deswegen komme ich auch erst wieder in 3 Wochen so richtig zum Fahrradfahren. 3 Wochen wieder zum richtigen Fahrradfahren. Aber glaubst du es mir oder glaubst du es nicht? Der Rahmen ist da.
Oh, nein.
Es zog sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast.
Jetzt hättest du sagen müssen, doch.
Was?
Du hättest
jetzt. Ach so, ja. Louis Define ist übrigens an meinem Geburtstag gestorben. So.
Das weißt du wieder.
Was?
Das weißt du wieder.
Ja. Jetzt hast du mich aufs Konzept gemacht. Ja, der Rahmen ist da. Man glaubt es kaum. Es hat sich ja wie ein roter Faden durch diesen Podcast gezogen und jetzt ist er endlich da. Gestern hat mir ein netter, freundlicher, lieben Gruß an dieser Stelle, David, ehemaliger Arbeitskollege, den Rahmen vorbeigebracht und jetzt steht er hier mit kompletter Gruppe und mit allem Pipapo und allem, was dazu gehört.
Wie, ist da schon was montiert?
Nein, nichts.
Ah.
Das wird jetzt auf mich bald zukommen. Das habe ich als Programmpunkt ja auch später im Ablauf noch drin. Aber bis zum nächsten Wochenende wäre das eh nicht gekommen. Und ich freue mich jetzt lieber so ein bisschen auf den mit dem neuen Rahmen zu fahren. Und ja, da muss man ja jetzt nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel mitten in Thüringen irgendwie was vom Zaun brechen, wenn man das vielleicht lieber hier in einer kleinen Runde, um dann nochmal nach Hause zu fahren und was nachzujustieren und so Krams einfach. Ich glaube, das erscheint mir sinnvoller.
Aber sag mal, wir haben so oft jetzt über dein Rad gesprochen in den 144 Folgen, zumindest in einigen davon.
Über das neue oder das alte?
Beides.
Ja.
Welchen Rahmen hast du dich jetzt eigentlich letztendlich entschieden?
Es ist ein Skandal. Ja, natürlich.
Ja, okay.
Ja, das ist der Richie geworden, genau. Es gibt auch
einen. In der Farbe?
Es gibt ihn nur in einer Farbe.
Schwarz?
Nee.
Rot?
Das ist kein Schwarz, bist du farbenblind? Pass auf, es gibt von Richie, um jetzt eine kleine Produktschulung zu machen, es gibt von Richie ziemlich genau standardmäßig, ich glaube, 5 Rahmen. Es gibt den Road in Atrazit, es gibt den Crosser mit Scheibenbremse in Schwarz, den Crosser Swiss Cross mit Cantilever-Bremse in Rot und dann gibt es noch die etwas außergewöhnlicheren Modelle Breakaway als Carbon und Breakaway als Steel. Das sind quasi zusammensteckbare Rahmen, ne? Also so Reiserahmen. Die kannst du in deinen Koffer tun. Und die sind auch so, der Carbon ist schwarz-rot, weiß ich, und der Breakaway Steel ist schwarz-weiß. Aber im Prinzip ist es der klassische Richie Logic Road 2 in Atrazit und wunderschön. Und ja, jetzt muss er nur noch zusammengebaut werden. Vielleicht ziehen wir das Thema einfach mal vor. Nee, mit dem Radaufbau. Also, du hast deine Räder immer selber aufgebaut, ne? Also zumindest die letzten.
Ja.
Warum? Ja.
Ach, warum?
Ja, warum?
Weil es mir Spaß gemacht hat.
Okay.
Und ich finde es halt, so ganz grundsätzlich praktisch, selbst so am Rad schrauben zu können, wenn was ist. Und nicht immer irgendwie vielleicht in den Laden zu müssen, das Rad abgeben zu müssen, und so weiter und so fort. Dann hat man es ein paar Tage nicht. Dann kosten vielleicht simple Sachen. Also dadurch, dass ich oder in Norwegen ist es halt echt so, dass so Dienstleistungen einfach fair bezahlt werden. Mhm. Das heißt, man legt dann eben wirklich auch für Sachen, die, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, warum kostet das so viel Geld? Eben auch wirklich Geld auf den Tisch, also gerade bei Fahrradreparaturen und so. Mhm. Da sind dann mal hier 100, 200 Euro mal schnell auf den Tisch gelegt für, also eben für die Dienstleistung einfach, weil da Leute sind und arbeiten. Mhm. Und mir hat es halt Spaß gemacht, immer zu schrauben und so Erfahrungen zu sammeln.
Aber du hast auch das Werkzeug, muss man ja auch dann einfach, so zumindest mal einen sehr langen Zeitraum dir zusammen gesammelt.
Das stimmt. Klar.
Und das will ja auch benutzt werden. Also, weißt du, es ist ja auch schade, wenn es dann rumliegt. Das klingt blöd, aber.
Wir haben ja schon letztes Mal, wo wir über das vorletztes Mal Einpresswerkzeug gesprochen haben, ist halt einfach geil, schönes Werkzeug zu haben. Also.
Neiderfüllt auch, klar. Aber du musst es auch, es muss halt zum einen, glaube ich, und das hast du, das Geschick da sein. Und es muss es klingt jetzt sehr, sehr pathetisch, aber so ein Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten in der Hinsicht sein, weißt du?
Weil ich würde das vielleicht mal eher Mut nennen und
Tollkühnheit. Ja,
und übersteigender Selbstbewusstsein. Ja.
Größenwahn.
Genau, so vielleicht eher in die Richtung.
Der Hang zur Megalomanie.
Jetzt habe ich echt wieder ein neues Wort gelernt hier von dir.
Ja, ja. Da erzähle ich dir mal eine sehr lustige Geschichte zu, ohne Mikrofon in Berlin. Man darf keine Angst davor haben. Und ich glaube, das ist bei mir so, wenn du mir jetzt den ganzen Scheiß da unten hinstellen würdest und würdest auch das richtige Werkzeug dazu hinlegen und alles, was dazugehört, dann würde ich es mich, glaube ich, trauen, es anzugehen. Vor allen Dingen auch, weil ja Stahl in der Hinsicht sehr, sehr viel vergebender ist als das Carbon. Das muss man auch mal sagen. Aber nichtsdestotrotz Also der Spaß hält sich in Grenzen. Wenn ich die vernünftigen Rahmenbedingungen im Sinne einer guten Werkstatt hätte, würde ich wahrscheinlich auch vieles machen und vieles hinkriegen, aber es wäre immer noch weit davon entfernt, dann so perfekt zu sein. Und wenn ich mich das erste Mal aufs Rad setzen möchte, später so im Nachgang Sachen machen, da habe ich kein größeres Problem mit, das auszuprobieren. Aber so das Grundsetting soll erstmal stimmen. Und da ich einen Bekannten habe, der auch einen Fahrradladen hat und auch Reparaturen macht, und der hat auch schon das ein oder andere Mal was für mich in der längeren Vergangenheit gemacht. Und ich finde das da auch, wie du sagst, fair bezahlt, dass man da ruhig was Geld hingeben kann. Vor allen Dingen, weil ich jetzt die ganzen Teile ja auch relativ günstig dann bekommen habe. Dann gebe ich das gerne dahin und sage, pass auf, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Mach du das in Ruhe, lass dir Zeit, mach es, wann du willst. Sag mir einen vernünftigen Preis, dass du auch, dass es auch vernünftig für dich ist. Und dann bezahle ich dafür. Das ist auch... Weißt du, das sind halt auch so Geschichten wie, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Vielleicht aus Norwegen, weiß ich nicht, ob das da auch so ist, aber diese Diskussion, die man hier hört, du jetzt in dem einen Bereich Metzger weniger, aber dass es nicht mehr den vernünftigen Metzger im Dorf gibt oder sondern nur noch den Supermarkt und es gibt keinen Zeitschriftenladen mehr oder keinen Buchhandel mehr oder so, weißt du, dieses Support Your Local Dealer-Idee. Und das finde ich halt auch so bei Fahrradläden, ne? Und es ist ein kleines Örtchen und da gibt es einen Fahrradladen und den sollte man ja auch irgendwie so ein bisschen unterstützen. So vor dem Hintergrund oder mit dieser Perspektive darauf mache ich das auch. Das so zu lassen. Ne? Und dann freue ich mich, dass ich vielleicht so in 3 Wochen vielleicht, also zur nächsten Sendung. Das wäre ja so eine gute Idee. Da die erste Runde gedreht habe.
Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass du jetzt nach Berlin
zum Spaß mitbringst. Stimmt, zu dir bin ich noch gar nicht gekommen.
Mit dem Zeug andrückst und sagst, hier, morgen früh um 9 geht meine Flieger, mach mal.
Wenn die Jungs und vor allen Dingen die Jungs kommen ja mit dem Transporter dahin, die können das auch wieder mit zurücknehmen. Du bring mich nicht auf Ideen, die du hinterher bereust, mein Freund.
Es gibt ja auf der Fahrradschau so einen Sonderbereich, irgendwie Handmade. Custom Handmade, geht's um so Einzelaufbauten, Rahmen, präsentiert bei Campagnolo.
Ach.
Hättest du also mit deinem Anglerzeug gar nicht antreten können.
Shimano-Schaltung am amerikanischen Stahlrahmen. Ich meine, da wär ich wahrscheinlich nicht falscher aufgehoben irgendwie. Ja, aber jetzt wird das aufgebaut. Die Laufräder hatte ich ja schon vor längerem und werde dazu dann auch mal berichten, vor allem auch noch über die Reifen. Da steht ja auch noch ein Gespräch aus, wenn die mal mit dem schönen Rad gefahren sind, die Vittoria Open Corsa Graphen, mit denen ich jetzt schon so ein paar Runden gefahren bin, immer nur bei gutem Wetter bewusst, weil ich die einfach so schön finde und so schade für schlechtes Wetter, aber und dann in dieser Konstellation sind das echt tolle Reifen. Also ich kann sie dir auch nur ans Herz legen für die Gelegenheit, die dann da kommen wird, diese mal aufzuziehen. Wenn du sie drauf hast dann. Deswegen läuft es hier gerade alles bombig. Also der Rahmen ist da, die Teile liegen im Keller, das Kind wird langsam. Übrigens möchte ich mich bedanken, es hat sogar ein Hörer, erinnerst du dich an der letzten Sendung, ist hier so ein kleines Kind eskaliert ein bisschen. Es hat sich sogar ein Hörer erkundigt, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Das fand ich sehr, sehr rührend.
Wie schläft's denn mittlerweile?
Ja, im Bett. nicht mehr in der Kammer. Das ist halt, wie du kennst du auch, du hast ja den schönen Satz geprägt, es kommt immer anders und es wird auch immer wieder anders sein. Im Moment geht's so. Also man hat wieder ein paar gute Nächte gehabt, man hat wieder schlechtere Nächte. Aber also wir haben jetzt einen Weidenkorb angeschafft und haben den mal so hingestellt und haben gesagt, guck mal, Moses damals auf dem Nil, wir haben hier einen Weidenkorb, da hinten ist ein Fluss, der heißt Rhein, überlegst dir gut. Man kann dann halt auch so ein bisschen Druck erzeugen, denke ich mal, irgendwie eine Wirkung erzielen.
Nee. Und es wirkt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirkt oder Zufall ist, ne? Nee, das sind wir mal guter Dinge. Also, sie werden ja alle groß. Du bist groß geworden, ich bin groß geworden. Alle Hörer sind groß geworden, deswegen. Und unsere Eltern haben uns ja auch nicht alle umgebracht.
Und das ist so eine Sache, die man manchmal, wenn man so kleine Kinder hat und verzweifelt ist, dann auch schnell vergisst. Also sind ja so simple Sachen wie, irgendwann müssen die auch mal ihren Nuppi loswerden, einen Schnuller. Weißt du?
Ja.
Dann denkst du, ach komm, das wird nix. Und ach, warum wir das immer einen Schnuller haben? Irgendwann, also mit 18 wollen die garantiert keinen mehr haben. Nee, also irgendwann vorher kommt der Moment.
bei einer kleinen Tochter aus unserem Freundeskreis, die hat gesagt, ja, als es darum ging, sie sollte irgendwas dafür bekommen, wenn sie die alle abgibt, dann hat sie gesagt, ja, klar, kann ich alle abgeben. Keine neue kaufen. Ja, nee, da ist alles gut und danke der Nachfrage, auch an den Hörer. Und kommen wir mal zu, wo es nicht ganz so gut ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. wo man sich aber auch denken muss, auch da wird es wieder besser.
Oh, er schlägt
ja, da wird doch direkt das Ganze untermauert.
Eigentlich ist das ein guter Anschluss an die letzte Sendung, als wir uns noch so über
genau
über als ich Arzt und als über Arzt Besuche unterhalten haben über plötzlichen Tod. Wir haben uns über
Organhandel.
Nee, Helmuts Fahrrad Forum, Radforum unterhalten, ja. Und
es hätte sich zeitlich nicht besser fügen können.
Und ich dachte mir eigentlich, also wir brauchen einfach mehr bessere Übergänge zwischen den Sendungen.
Ja, Cliffhanger.
Cliffhanger. Und habe mich dann also bereit erklärt, da an die Bresche zu springen. Ja. Und also ich habe es jetzt nicht ganz so dramatisch gemacht mit, dass ich jetzt irgendwie abkratze oder so. Und es ist auch nicht lebensbedrohlich. Aber ich muss jetzt eine Zwangspause einlegen. Weil meine, grob gesagt, meine Pumpe nicht mehr ganz so will wie ich. Vielleicht erinnern, also du erinnerst dich garantiert und vielleicht auch einige Hörer, dass ich ja doch immer mal wieder so durch den Winter hindurch regelmäßig gehustet habe. Mhm. Und hab's das halt nie auskuriert so richtig und dazu habe ich, wie auch alle wissen, relativ viel abgenommen in den letzten Monaten. Habe auf Zwift intensiv trainiert, immer, ja, mehr oder weniger, ich will nicht sagen immer am Anschlag, aber schon täglich, fast täglich und intensiv. Und ja, sozusagen mein Körper, mein Herz war quasi belastet, ausgereizt und dann kam halt vermutlich, und das ist die große Frage, weil letztendlich den letzten Auslöser man nicht mehr richtig rausbekommt. Also es kann sein, dass es irgendeine Art Grippe, Virus, leichter Virus war. Es kann sein, dass es eine Lungenentzündung, eine abklingende, oder zumindest hat man auf Röntgenbildern jetzt festgestellt, dass ich wohl Reste in einer Lungenentzündung habe. War das quasi der Auslöser bei mir, ein Vorhofflimmern auszulösen. Und ja, das klingt jetzt hochdramatisch am Herzen. Also Herz ist halt immer so eine Sache. Man hat nur eins und wenn das nicht mehr will, geht halt gar nichts mehr. Mhm. Ist was anderes, als wenn man jetzt irgendwie das Bein bricht oder irgendwie irgend sowas ist. Dann ist es ja auch so optisch sichtbar. Also ein gebrochenes Bein, hast du einen Gips, du humpelst, du kannst nicht laufen. Das ist irgendwie so sichtbar. Wenn du was am Herzen hast, ist das halt so subtil. Das ist so, du fühlst vielleicht irgendwie Beschwerden, kannst das aber vielleicht gar nicht so richtig zuordnen, einordnen, abschätzen.
Man kennt es ja auch nicht, weißt du? Das hat man ja, Herz ist ja 1 und 0.
Genau.
Oder sehr, sehr feine Abstufungen, aber Schnupfen kennen wir, einen Husten kennen wir, eine Lungenentzündung meistens nicht so wirklich, aber dann, das sind auch so Übergangsdinge, aber Zahnschmerzen, um Gottes Willen, oder solche, oder wenn du, gerade du mit deinen Augen, weißt du, wenn du nicht mehr gerade gucken, ne, Augen werden schlechter oder solche Geschichten. Das sind Sachen, die kennt man und kann man einschätzen, aber Herz wüsste ich auch nicht.
Mhm. Und dann ist halt die Sache, also bei diesem Vorflimmern, es gibt dann einen längeren Wikipedia-Artikel, den man auch verlinken kann. Es steht halt drin, dass etwa 70% der Vorhofflimmer-Attacken überhaupt nicht bemerkt werden. Also einfach, weil die Symptome, finde ich Sachen diffus sind, aber kann man auch schnell abtun. Und bei mir, also ich sag mal letztendlich, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, ist Folgendes passiert. Ist jetzt heute vor 14 Tagen, genau, heute vor 2 Wochen, Montag, habe ich trainiert. Auf Swift am Morgen eine Stunde 135er Puls im Schnitt. Lief klasse. Am nächsten Morgen, am Dienstag, früh aufs Rad gestiegen. Fast nicht belastet. Puls bei zwischen 170 und 180. Also wirklich gleich erstmal so zack am Anschlag. Das merkt man natürlich auch, aber ja, dann bin ich irgendwie, waren auch andere Leute online, am Montag bin ich alleine gefahren, dann waren andere Leute online am Dienstag, mit denen ich verabredet bin. Wir sind halt zusammengefahren, ich kann das Elend nicht sehen, was mache ich? Ich mache einfach das Pulsgurt ab. Also anstatt sozusagen
ja, vielleicht, clever.
Vielleicht auf die Symptome zu achten, aus dem Augen, aus dem Sinn.
Schatz, kleb mal bitte ein Pflaster auf die Tankanzeige, die steht auf Null.
Genau. Und habe halt die Stunde durchgezogen. Hab dann schon, also bei uns beim Swiften ist es ja immer so, dass wir dann am Ende nochmal so ein Sprint und Race draus machen. Konnte ich einfach nicht mithalten, da ging nichts. Also ich bin einfach 45 Minuten wahrscheinlich bei 170, 180er Puls gefahren. Da lief dann im Sprint am Ende eben auch gar nichts mehr. Und habe dann beim Ausfahren nochmal Pulsgurt angelegt und habe gesehen, okay, das ist immer noch, das so wie du dich fühlst, so ist es noch, ist genau noch so hoch. Naja, ja, keine Ahnung, schlechter Tag. Ich muss sagen, ich habe mich in den Tagen davor schon auch vielleicht durch die Erkältung oder wie auch immer schon immer relativ schlapp und auch mal müde gefühlt. Am Freitag davor habe ich das Training abgebrochen, weil ich so Schmerzen am ganzen Körper verspürte. Und ich hatte mir dann da auch schon quasi mal einen Arzttermin für eine, mal so Blutcheck und sowas machen lassen. Also mal, ich hatte so gedacht, na, vielleicht habe ich irgendwelche Mangelerscheinungen.
Genau, das hattest du, glaube ich, sogar in der letzten Sendung auch gesagt, wegen Mangelerscheinung. Oder ich weiß nicht, mir hattest du das auch gesagt. Mhm. Mit den, das ist so als Begriff, ne, habe ich das noch so.
Genau. Und ich will nicht sagen, ich wurde danach darauf gedrängt, das mal zu machen, aber es gibt da ganz positiven Einfluss, der gesagt hat, komm, lass dich mal durchchecken. Und ich muss da sagen, ich wohne jetzt seit 9,5 Jahren in Norwegen und war bis auf die Geschichte, die jetzt gerade passiert ist, halt zweimal beim Arzt. Und habe mich nie durchchecken lassen mal für irgendwas. Und ich dachte, mir ist einfach mal Zeit und habe dann das eben am Dienstag, als das so beschissen lief vor 2 Wochen, dann auch, ich sag mal, so wegignoriert so ein bisschen. Ja, komm, das ist nicht so schlimm, das wird schon, mach mal halblang und jetzt ruhe ich mich mal ein bisschen aus und morgen geht das schon wieder. Und am Mittwoch fühlte ich mich dann schon auch ein bisschen besser. Und aber was halt neu war für mich, war halt, dass ich relativ häufig so Schwindelanfälle gekriegt habe. Also so, stehst auf und plötzlich wird dir schwarz vor Augen und musst dich halt schnell hinsetzen, um nicht irgendwie umzukippen. Oder gehst irgendwie vom Esstisch in die Küche und unterwegs merkst du so, oi, jetzt wird's dir schwarz und dann musst du dich mal schnell auf den Fußboden setzen, um nicht umzufallen. Mit diesen Schwindelanfällen, das hat sich dann in den Tagen dann noch ein bisschen gesteigert, dass ich dann selbst beim Husten auf dem Sofa irgendwie plötzlich mir schwarz vor Augen wurde. Das hat sich mittlerweile aber gegeben, das kann ich schon mal sagen. Naja, und dann an dem Mittwoch sozusagen hatte ich halt so ein bisschen Schwindelgeschichten und so, aber es fühlte sich eigentlich schon besser als Dienstag. Und wie man halt so ist, man ist halt ein Mann, ein Idiot sozusagen und ignoriert sowas einfach. Geht nicht zum Arzt. Also ich zumindest nicht. Ja, und dann war Donnerstag und Donnerstag dachte ich mir so, ach, kannst ja wieder ins Büro gehen und wollte mich so fürs Büro fertig machen und lief dann irgendwie gar nichts mehr. Also so, wo ich dann wirklich merkte, oi. Also Symptome waren halt einfach, du kriegst schwer Luft, du merkst, dass du sobald du 3 Schritte tust, irgendwie so, also schwer atmest,
Kurzatmigkeit, so, ne?
Kurzatmigkeit, hoher Puls, das ist auch so eine Geschichte, kann man da, also nicht jeder kann Puls messen, solche Geschichten, und sozusagen das Eigentliche, was man auf einem EKG dann sieht, kann man sowieso selbst nicht messen. Interessant ist, wer sozusagen recht gut Puls messen kann, merkt dann auch, dass zum Beispiel das Herz unregelmäßiger schlägt, also dass die Abstände verschieden sind. und nicht mehr gleichmäßig sind. Leichtes Drücken in der Brust, würde ich jetzt mal sagen. Ich will nicht sagen, dass es, also wenn du einen Herzinfarkt hast, dann glaube ich, hast du ziemliche stechende Schmerzen. Hab das noch nie erlebt, keine Ahnung. Und ein Herzinfarkt, da geht es auch wirklich um die Versorgung des Herzes. Also dann ist ja wirklich akute Gefahr da. Das ist jetzt bei dem Vorhofflimmern nicht der Fall. Aber du merkst so einen leichten Druck, sage ich mal, auf der Brust teilweise. Und und dann dachte ich mir so Donnerstag, okay, jetzt glaube ich doch mal Zeit für einen Arzt. Und vielleicht mal so ganz kurze Einordnung zu dem norwegischen Gesundheitssystem, was grundsätzlich erstmal staatlich ist. Es gibt zwar auch private Ärzte und private Angebote, die du dann einfach komplett selber bezahlst, aber das grundsätzlich ist es erstmal ein staatliches System, wo du deinen Hausarzt hast, der eigentlich sich erstmal um alles kümmert und dann musst du überwiesen werden. Und wenn dein Hausarzt zu hat, dann gehst du nicht wie in Deutschland vielleicht zu einer Notaufnahme im Krankenhaus, dann gehst du quasi zu einem Arzt, der nicht dein Hausarzt ist, aber der dann eben, da gibt's feste Orte.
Es gibt so einen kassenärztlichen Notdienst, glaube ich, in Deutschland. Das ist so eine Art Amtsarzt, ne? Also kein Krankenhaus, aber so ein offizieller Arzt. Mhm. Ist das so in die Richtung?
Ja, wobei der macht eben wirklich erst 15 Uhr auf, also dann, wenn dein Hausarzt zumacht. Und der übernimmt quasi, oder diese Zentren übernehmen dann für die Landkreise die Versorgung außerhalb der Öffnungszeiten von deinem Hausarzt. Mhm. Also wir hatten das ja mit den Kindern auch, wenn es denen irgendwie nicht gut ging oder man hatte irgendwas und du hast früh beim Hausarzt keinen Termin mehr bekommen für denselben Tag, dann musstest du halt gucken, dass du eben, also da gibt es dann welche, die den ganzen Tag offen haben und dann das nächste bei uns hat halt 15 Uhr auf oder ab 15 Uhr bis Mitternacht. Und dann gibt es noch eins, was ein Stückchen weiter weg ist. Das hat quasi 24 Stunden, glaube ich, auf. Dann bin ich da quasi hin. Und dann haben den EKG gemacht. Und dann hat er gemeint, der Arzt dort, ich hätte so einen extra Herzschlag ab und an. Mhm. Und es wäre aber nicht weiter traumatisch und ich müsste einfach mal mit meinem Hausarzt Kontakt aufnehmen und dann müsste man ein Langzeit-EKG machen und dann müsste man mal gucken, aber das ist eigentlich nicht dramatisch. Ja, und dann habe ich am Freitag früh, und, also ich sag mal, dass ich zu so einem Notarzt gehe, da muss ich schon echt, also da muss ich mir schon beschissen gehen. Also ich selber bin das erste Mal da hingegangen, für mich selber, in den 9,5 Jahren. Ja, und dann habe ich halt den nächsten Morgen Hausarzt angerufen, bin durchgekommen, habe dann noch eine Akutstunde gekriegt für denselben Tag, haben die EKG gemacht und dann hat die Ärztin, meine Hausärztin, auf das EKG geguckt und hat halt gesehen, dass quasi zwischen diesen großen Ausschlägen, zwischen den großen Herzschlägen, gibt es eigentlich auch dazwischen ein typisches Muster mit, also ja, mit so Vor- und Nach-, ich bin kein Mediziner,
Ich hatte Anatomie und Physiologie, aber das war mal sehr früh am Morgen.
Ah, okay. Also es gibt dann sozusagen so kleinere Ausschläge, zwei, also einen davor und einen danach, vor deinem eigentlichen großen Herzschlag. Mhm. Bei mir ist quasi diese zwei typischen Ausschläge vor einem Herzschlag nicht mehr sichtbar, sondern bei mir ist das eben dazwischen so ein Flimmern mit so ganz vielen kleinen Wellen zwischen diesen eigentlichen Herzschlägen. Ja, und nicht gut. Das ist nicht gut. Sie rief dann auch gleich mal in der Kardiologie an, im Krankenhaus in Stavanger, weil, und das ist das war so ein bisschen das Problem, die haben zwar am Tag vorher ein EKG gemacht und haben... Der Arzt hat das vermutlich nicht gesehen, sozusagen. Und man musste letztendlich davon ausgehen, dass ich mindestens seit Dienstag eigentlich die Symptome habe. Und es war Freitag, also war das jetzt schon Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, der vierte Tag. Das war aber sozusagen Das wollte sie so nicht entscheiden. Und das, der Punkt ist, wenn du mit Vorhofflimmern innerhalb der ersten 48 Stunden oder besser 24 Stunden zu einem Arzt gehst und die das feststellen und du dann kannst du quasi dann sofort auch behandelt werden. Mhm. Und sie konnte, wollte die Entscheidung also nicht treffen, hat im Krankenhaus angerufen, in der Notaufnahme, hat da mit der Kardiologie dann gesprochen, hatte dann den Chef da dran, der dann zufällig auch der Stiefvater und Trainer von Alexander Christoph ist, also der sich im Radsport auskennt und der, glaube ich, auch mittlerweile bei Katjuscha stundenweise angeheuert ist, ja, da als Trainer und Mannschaftsarzt irgendwie. Also, ja.
Ein guter.
Und er hat halt gemeint, ich solle reinkommen, ich solle hinkommen. So beim Rausgehen fragte mich dann so die Hausärztin, wie kommst du da jetzt hin? Und ich so, na, ich fahre mit dem Auto. Und die so, ja, das eigentlich geht das nicht.
ja gut, dann fahre ich halt mit dem Rad.
Wenn es dir schwindelig wird, hältst du aber an, oder?
Klar, und wenn die Augen schwarz werden, auch.
Genau, und dann bin ich halt in die Notaufnahme gefahren und dann hieß es halt Blutuntersuchung, EKG machen und warten. Mit dem Ergebnis, ja, also Diagnose Vorhofflimmern. Und ich muss sagen, an dem Freitag hatte ich noch relativ viel Hoffnung, dass die Geschichte von selbst verschwindet. Weil normalerweise kriegen das alte Leute, deren Herz eben einfach, ja,
Schwaches,
ausgereizt ist, oder eben junge Leute, die eigene Sport machen. So, das ist so ein bisschen die zwei Kategorien. Und wie gesagt, das kann eben auch spontan auftreten bei Leuten und dann wird das als solches gar nicht wahrgenommen und dann verschwindet das auch wieder spontan. Also, wenn man so liest, es gibt halt Leute, die zum Beispiel in Verbindung mit Alkohol Vorhofflimmern kriegen. Also wenn du dich irgendwie zuziehst, kann es halt passieren, dass du das kriegst und dadurch aber auch wieder verschwindet. Mhm. Gerade so bei jungen Leuten, wo es eben nicht um eine dauerhafte Schwächung des Herzens geht.
Also wo es also symptomhaft punktuell auftritt und nicht, genau, über einen längeren Zeitraum.
Genau. Und deswegen ist so, hatte ich an dem Freitag eben noch ganz gut die Hoffnung, so, Mensch, das kann wieder von alleine verschwinden und du musst da nichts weiter machen. Mittlerweile sind jetzt irgendwie so 10 Tage oder fast 2 Wochen eigentlich mit diesem Vorflimmern vergangen und es ist halt nicht verschwunden. Und das heißt für mich jetzt, dass ich wohl so circa in 2 Wochen ins Krankenhaus muss. Da wäre ich in Narkose versetzt und dann, wie man das so mit so aus dem Fernsehen kennt, mit so Elektroschockern, wäre ich da wieder zurechtgeschockt. Und dann hoffe ich, dass das Vorflimmern quasi verschwunden ist.
Ja, und ich glaube, dieser Hoffnung schließen sich nicht nur ich und meine Familie, sondern viele andere und auch wahrscheinlich sehr viele Hörer an.
Wenn das nicht passiert, also wenn es nicht hilft, dann...
Dann können sie die Narkose, dann können sie sich auch direkt liegen lassen, oder?
Dann muss ich nach Bergen ins Krankenhaus, weil dann wird quasi da am Herzen... Also, bevor ich jetzt einen Haufen Bullshit erzähle...
Ach, das ändert...
Gut, dafür sind wir eigentlich...
Das ist nicht schlimmer als das, was ich sonst alles erzähle. Also,
okay, ich sollte jetzt ja nicht irgendwie was Neues einführen.
Nee, aber vielleicht haben wir, weißt du, bei der Steuer konnte mir keiner helfen, aber vielleicht haben wir ja einen Kardiologen unter den Hörern.
es gibt quasi so einen falschen Zirkel, also eine falsche Zirkulation. Mhm. Und die kann letztendlich weggebrannt oder weggelasert werden, dass das unterbrochen wird.
Und mit dem Schock. Darf ich kurz nachfragen? Also, nur wenn ich das richtig, also, dass ich das richtig verstehe, dass sozusagen der Weg des Blutes in deinem Herzen einmal falsch abbiegt oder eine falsche Abbiegung nimmt und das kann halt korrigiert werden.
Da irgendwie in diesen Vorkammern, okay. Frag mich nicht, da gibt's, also sagen wir, Zirkulation, die irgendwie nicht so sein sollte. Hm. Und da falsche Reize auslöst. Und, ja, und wie gesagt, durch das Zurechtschocken versucht man halt das wegzukriegen. ist auch recht erfolgreich. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird das eben irgendwie weggelasert, weggebrannt. Dann muss ich dann irgendwann mal nach Bergen und dort ins Krankenhaus, weil das dort gemacht wird.
Und ich glaube, wenn ich das richtig, ich habe ja jetzt im Nachgang, nachdem du mir das ja schon vor ein paar Tagen oder an diesem Freitag gesagt hast, war ja mein erster Gedanke, okay, wie komme ich an die Laufräder, wenn er nicht mehr Fahrrad fahren kann?
Ich habe schon angefangen, überall gelbe Zettel dran zu machen.
Ja, geht an. Trikot, genau. Zu klein für Christian, kriegt der Matthias. Nein.
Für die Sachen, die verkauft werden sollen, habe ich mal so eine echte Preisliste gemacht. Na.
Ich finde, also mir hat mal jemand gesagt, wenn ich in einem Haus sitze, was brennt, würde ich jubeln und würde schreien, hurra, endlich kann ich den Feuerlöscher ausprobieren. Es nützt ja nichts, über solche Sachen nur traurig zu reden, sondern das Wichtige ist, denke ich, dass jeder die für sich richtigen Schlüsse draus zieht und für die Zukunft, sowohl ich, der das in den letzten Tagen sehr getan hat, als auch vielleicht der ein oder andere Hörer. Was ich gelesen habe, korrigiere mich, wenn das falsch ist, es besteht wohl durch dieses, oder es besteht so gut wie keine Gefahr, dass durch dieses Schocken irgendetwas negativ sich verändern wird oder passieren wird. Also vielleicht ein paar Brusthaare, die verbrennen. Ne? Aber das hast du ja beim EKG schon mitbekommen, wie angenehm das ist. Aber es durch diese Behandlung kann ja jetzt kein Schaden zugefügt werden. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Du, also ich habe mich mit zu den Nebenwirkungen und so. Also ja,
man macht sich auch sonst nur verrückt. Hast recht.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt langsam angefangen, auch mal so danach zu googeln. Ich mag das eigentlich nicht, nach Krankheiten zu googeln, oder da fährt man viel Schauergeschichten und das ist so, man macht sich da vielleicht doch verrückt, keine Ahnung. Also das ist so nicht so ganz so mein Ding, obwohl das natürlich hilft, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Es ist, also,
wie man's,
ist halt eine ganz schöne Kopfgeschichte. Es ist, wie gesagt, es ist nicht lebensgefährlich. Jetzt hat es ja schon verblockt und habe eine ganze Menge Kommentare bekommen und haben auch viele Leute kommentiert, so nach dem Motto, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, du lebst noch, es ist total egal, was jetzt mit dem Radsaison ist und mit irgendwie so einem eigenen Leistungsdruck, den ich mir selber auch gegeben habe. Also ich hatte so für mich dieses Jahr nochmal, hatte ich für mich wirklich so einige sportliche Ziele gesetzt. Also ich hatte halt für mich einfach Lust, Rad am Ring doch mal irgendwie die Top 10 anzugreifen oder beim Ötztaler nochmal eine schöne Zeit hinzulegen, und habe da halt viel investiert und hatte für mich einfach so sportliche Ziele und so einen Ehrgeiz entwickelt. Und viele sagten jetzt, also komm doch mal runter, darum geht's doch überhaupt nicht. Und das sozusagen so zu verarbeiten, ist eben das, was eigentlich so am längsten auch gedauert hat bei mir. Ich war Freitag noch Notaufnahme quasi, habe die Diagnose gekriegt, und am Wochenende habe ich noch so überlegt, naja, also wenn das jetzt, ich warte jetzt mal noch ein paar Tage ab, aber ich sage jetzt mal noch nicht irgendwie 24-Stunden-Rennen ab. Mhm. Also ich bin immer noch davon ausgegangen, so, naja, das ist wie ein Schnupfen, das geht jetzt mal vorbei und danach kannst du wieder voll in die Pedale drücken, wenn das gut ist. Mhm. Und das ist eben die große Frage bei der Geschichte. Ich bin recht zuversichtlich, dass das eigentlich dasselbe Artriflimmern, oder also auf Norwegisch heißt das Artriflimmern, also das Vorhofflimmern, dass das selbst sozusagen kuriert werden kann. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt halt alte Leute, bei denen das so mehr oder weniger chronisch ist. Oder nicht chronisch, aber bei denen das dauerhaft ist. Also permanent. Ich denke aber, bei mir und im jungen Alter kann man das eigentlich fixen. Das wird schon verschwinden. Also da bin ich recht positiv. Aber was kann ich hinterher tun? Also wie schwer kann ich mich hinterher belasten? Wie kann ich dann Rad fahren? In welche Pulsbereiche kann ich denn überhaupt noch gehen? Was ist denn mit Intervalltraining? Wo ist so dieser Knackpunkt eigentlich da, wo ich vielleicht wieder den Bogen überspanne? Oder ist es jetzt wirklich nur die unglückliche Kombination gewesen, vielleicht aus hartem Training, Gewichtsverlust, generell im Stress und einer zusätzlichen Erkrankung, die sich aufs Herz gelegt hat. Also man will ja jetzt auch nicht sozusagen genau nochmal diesen Punkt ausreizen und
ja, klar.
Und dann nochmal, ja, dass es nochmal also nochmal tippt, ja. Ich meine, man will ja nicht dauerhaft dann irgendwie so ein Vorflimmern jährlich kriegen und das dann zurechtschocken lassen oder wie auch immer. Geht im Übrigen auch mit Medikamenten wohl. Muss aber sehr unangenehm sein, weil du bei Bewusstsein bist und mit den Medikamenten, die quasi mehr oder weniger dein Herz fast stoppen und das Gefühl hast, dass du erstickst. Also, ja. Aber ja, also das ist so der Punkt sozusagen hinterher, was kann ich noch machen, wie kann ich mich belasten und dann auch wirklich diesen Punkt zu finden zwischen vielleicht einem medizinischen okay, also wo ich vielleicht ein Mediziner auch sagt, okay, das und das kannst du machen, so weit kannst du gehen, hier kann man vielleicht durch einen längerfristigen Aufbau gewisse Sachen sich vorbereiten, langsam steigern, wie auch immer. Und auch also, dass man im Kopf klar dafür ist. Dass man nicht sozusagen aus Angst oder dass man die Angst dann zurückhält. Oder vielleicht ist das auch ein gutes Backup.
Vielleicht ist das genau der richtige Trigger, der gelöst wird.
Tja, also, das ist halt so die Geschichte.
Absolut 100% nachvollziehbar. Also das Erste, was ich gedacht habe, als du gesagt hast, scheiße, ich habe mich jetzt so vorbereitet und eine Saison abgeschenkt, kann den Gedankengang im ersten Moment absolut nachvollziehen. Weil man, und zwar nicht nur in Bezug auf den Leistungsgedanken, ne, dass man sagt, okay, ich möchte bei Rad am Ring jetzt oder ich möchte bei Ötztaler oder ich möchte bei, was war die dritte Veranstaltung? Weiß ich nicht mehr, Elbspitz zum Beispiel. Da möchte ich eine gute Leistung, sondern zumindest auch, weil das ist es für mich immer, diese Ziele sind ja auch so nicht nur in Bezug auf Leistung, sondern auch auf hinfahren, Leute treffen und dieses Drumherum. Weißt du, das ist ja immer auch wie ein kleiner Urlaub und das gehört ja auch dazu. Und dann denkt man auch, boah, scheiße, das erlebst du jetzt nicht. Weil du fährst jetzt nicht zum ersten Mal an die Straßenbahn zu stellen. Ne? Also machst du ja nicht. Also deswegen kann ich diesen Ärger noch nicht wegen der Leistung, sondern wegen dieses Urlaubs oder des Wegkommens oder des Rauskommens oder des Wohinfahrens und so weiter, kann ich das zu 100% nachvollziehen. Aber wegen der Leistung kann ich weniger, weil ich nicht so leistungsorientiert bin, glaube ich. Ich kann das aber trotzdem nachvollziehen, ohne es genauso zu empfinden. Was ich dann aber auch im zweiten Gang dachte, und da musste ich jetzt oft in den letzten Wochen dran denken, weil ich komme jetzt im Moment natürlich auch wenig aufs Rad. Ne? Viel, viel weniger als früher. Und da hast du mal gesagt, ja, ich habe damals auch 2 Jahre Pause gemacht. Und da habe ich auch gedacht, ey, der Markus macht jetzt mal 1 Jahr noch mal Pause. Aber der ist ja nach dieser 2-Jahres-Pause auch wieder zu dem Punkt, wo er jetzt ist, hingekommen. Und das relativ schnell. Also zwischen dieser Pause und dem Zeitpunkt, wo du dem Trainingszustand, dem Leistungsstand, den du jetzt hast, wie viel Zeitraum sind da vergangen? Ich glaube jetzt 3 Jahre, oder?
Ja.
Das heißt, okay, jetzt resettest du und fängst dann da an, wo du vor 3 Jahren standest. Aber mit dem Wissen, was du in dieser Zeit angehäuft hast, mit der Erfahrung, die du angehäuft hast, und bei einem Ötztaler fängst du nicht bei Null an, weil du die Strecke kennst. Bei einem 24-Stunden-Rennen fängst du nicht wieder da an, wo du vor 3 Jahren warst, weil du kennst die Strecke. Und mit diesen ganzen Vorteilen, die du jetzt mitbringst, mit Erfahrung, du hast weniger Haare auf dem Kopf, die dich aerodynamisch beeinflussen. Du weißt, was ich meine. Du bist ja in 3 Jahren jetzt hier hingekommen. Vielleicht auch ein bisschen weiter, als du eigentlich hättest dürfen. Warum soll das nicht in 3 Jahren wieder passieren? Weißt du, was ich meine? Es ist ja jetzt nicht so, oder es, wir haben ja jetzt erstmal im Moment, ich beziehe mich jetzt da ein, den Status quo, dass man davon ausgeht, dass du zumindest in einem absehbaren Zeitraum möglicherweise oder dir die Möglichkeit gegeben wird, wieder genauso Sport zu machen. Vielleicht mit einem kleinen, wie soll man sagen, mit dieser Sollbruch, ja, ich sag's jetzt mal Sollbruchstelle, die du selber besser einschätzen lernen musst. Wie weit kannst du bis an deine Grenzen gehen? Was du in den letzten Wochen getan hast, war halt echt viel. Ne? 40, und zwar nicht nur bezogen auf so einen kleinen Zeitraum, nicht nur Januar 40 Stunden trainiert waren das, glaube ich, sondern vielleicht auch, wo sich viele in diesem Winter immer so eine Ruhezeit nehmen und den Körper mal zur Ruhe kommen lassen, so wie ich seit Monaten. Aber du weißt, was so in einem Makrozyklus gesehen, über das ganze Jahr gesehen, ne? Dass das so eine Phase ist, wo man einfach mal ruhig macht, um dann im Sommer mehr zu machen. Das hast du jetzt so ein bisschen auch weggeradelt. Ne? Und klar. dann kommen diese ganzen vielen Sachen, die du eben wunderbar beschrieben hast. Gewichtsverlust, eine Krankheit, die verschleppt ist. Dazu dann jetzt vielleicht noch eine zweite Krankheit obendrauf. Ich kenne auch jemanden, Apotheker, also jemand, der Mediziner, der es eigentlich besser wissen müsste. Der im Prinzip genauso, ich glaube, das habe ich dir sogar mal gesagt, der genauso angefangen hat, ne, mit einer Erkältung. Und du hast es mir auch immer gesagt, wenn ich krank zur Arbeit gegangen bin, bleib zu Hause. Ja, also du hast mir den Rat gegeben eigentlich, den ich dir hätte auch geben müssen. Und dieser Vater von 4 Kindern im Alter zwischen 16 und dann 3 Jahre immer Abstand nach unten, ist auch immer mit der Erkältung zur Arbeit gegangen und ist dann mit einer Herzbeutelentzündung tot umgefallen. Und hat seine Frau mit 4 Kindern waisen, sozusagen halbwaisen dagelassen. Und einerseits, und jetzt nochmal weitergesponnen, wenn du vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hast, so ans Limit zu gehen wie jetzt, wünschen wir uns alle nicht und würde ich dir nicht wünschen, aber wenn das so ist, dann gibt es noch viel zu viel schönere andere Dinge neben dem Radsport, die es lohnen, nicht eine Grenze wieder auszuloten, die man vielleicht gerne sonst vorher ausgelotet hat. Ich überlege mir jetzt auch, boah, ich hatte letztens, vor 2 Wochen samstagsabends, hatte ich echt Lust, eine zu rauchen. Ich weiß nicht, du rauchst schon länger nicht mehr, ne? Viel länger. Aber hast du das auch noch manchmal? Das kam auch so ganz spontan. Hatte ich gedacht, echt, boah, jetzt hätte ich Bock, eine zu rauchen. Auch so völlig aus, in keinem Kontext. Weißt du, es gibt ja so Gelegenheiten, so bei einem Bier oder auf einer Party oder so. Überhaupt nicht. Und dann dachte ich auch, nee, mach's jetzt nicht, ist doof. Na, aber und vielleicht wirst du dann später auch nochmal denken, boah, ich will jetzt nochmal richtig Gas geben und nicht nur an einem Tag. Weißt du, ich weiß nicht wie, das werden die Mediziner dir irgendwann erklären. An einem Hügel mal bergauf Vollgas geben wirst du mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit dann auch noch können, aber halt nicht mehr so ans Limit trainieren. Kann sein. Aber das ist doch super, dann können wir auch mal Rennen zusammenfahren. Weißt du, du weißt, was ich meine. Es gibt halt noch viel zu viele andere schöne Sachen, deswegen ich nicht das Rauchen wieder anfange. Und wenn es dazu kommen sollte, dass wir alle nicht wünschen, alle nicht hoffen und alle nicht glauben, wenn du länger im Sattel sitzt, dann siehst du mehr von der Welt. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus.
Ja, es ist... ich hatte halt letztes Jahr schon die Saison abgesagt, quasi durch die privaten Veränderungen und habe nur den Ötztaler mitgemacht und hab sozusagen das Gefühl gehabt, so einfach einen guten Flow, einen guten Drive so zu kriegen wieder.
Hattest du auch,
hatte ich, ja.
Hattest du, brauchst du kein Gefühl, das war so.
Ernsthaft. Und das eben alles organisiert zu kriegen und so und das ist halt, also es geht mir gar nicht mal jetzt unbedingt so sehr vielleicht um das einzelne Rennen X, was ich mir jetzt so irgendwie nochmal starten will. Weil letztendlich ist die Saison 2016 bisher eh ein Plan B gewesen, denn ich wollte ja ursprünglich eigentlich zum Transcontinental Race, wo ich keinen Startplatz gekriegt habe. Also mir geht es gar nicht mal so sehr konkret um das eigene Rennen, sondern mir geht es einfach darum, dass ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt habe und dafür die letzten Monate halt mich dafür engagiert habe. Und das, so diese Geschichte, also ich bin ein Mensch, der halt sehr freiheitsliebend ist. Also deswegen bin ich selbstständig. Ich habe in meinem Leben eigentlich immer so Entscheidungen getroffen nach meinem Gewissen und das, was ich machen wollte. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo unter Umständen es eben nicht mehr möglich ist, dass
du nicht mehr über die Situation bist.
Genau, wo ich für mich so entscheide und sage, ja, aber ich will das eben machen und dann mache ich das, sondern wo vielleicht einfach es vielleicht einfach nicht geht. Und mir geht's vielleicht auch nicht mal unbedingt jetzt, also die Leistungsgeschichte ist die eine Geschichte, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, 2017 steht eigentlich London, Edinburgh, London an. Und das ist so eine Sache, also wenn ich sowas nicht mehr machen könnte, aus diesem Grund. Und da rede ich jetzt nicht immer über eine Zielzeit oder über irgendwie, dass ich sage, ich will das in so und so viele Stunden schaffen. Da rede ich gar nicht mal darüber, sondern da rede ich einfach darüber, kann ich sowas überhaupt noch machen? Und wenn das nicht mehr wäre, das wäre schon, also, eine harte Nummer.
Na klar.
Also da muss ich auch schauen, weil das der Punkt ist, und das war auch so ein Ding, also so ein Gesprächsding, wo ich halt sozusagen kurz nach der Diagnose überlegt habe, naja, aber 24 Stunden drin könntest du ja noch machen. Dass ich eben doch über die Jahre meine eigenen Grenzen verschoben habe. Also das sind andere Grenzen, die vielleicht jemand, der keinen Radsport macht, hat. Und ich Dinge deswegen vielleicht auch überschätze, unterschätze oder anders einschätze zumindest. Und da irgendwie ein Gefühl zu entwickeln, mal, was denn sozusagen letztendlich möglich ist, das wird, ich glaube, das wird noch eine, wird eigentlich eine ganz harte Nummer werden, so nach dem Sommer. Oder im Sommer, keine Ahnung, wann ich da mal wieder ans aufs Rad kann. Und ist auch so die Frage, inwieweit ich Kontakt mit Sportmedizinern kriege oder wie weit ich vielleicht mit dem Chefkardiologen mal Gespräche führen kann oder ja, das, also
absolut.
Das ist so der Punkt, also der mich eben doch so ganz schön wurmt, so dieses jetzt plötzlich werden Entscheidungen nicht mehr von mir getroffen.
Ja, das sich in andere nee, aber du musst es vielleicht auch anders sehen. Die Entscheidung wird ja von dir getroffen, die wird von deinem Körper zumindest getroffen. Vielleicht nicht von deinem Intellekt, nicht deinem Geist. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen esoterisch, homöopathisch. Aber allerdings. aber im Prinzip ist es ja dein Körper, der sagt,
stopp. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach.
Ja, ne? So blöd dieser Spruch auch ist, ne? Aber dein Körper sagt dir hier, mein Freund, ne? Hier und nicht weiter. Und das hat er dir so eindeutig gezeigt, dass du zum Arzt gegangen bist. Und das warten wir jetzt mal ab. Also ich bin da ja, ich bin ja auch vom Laufsport oder vom Laufen viel mehr gekommen, und weil das nicht mehr ging, aufgrund einer Knieverletzung zum Radsport gekommen. Vielleicht und habe da auch meine Erfüllung oder meine Freude drin oder noch besser als das Radfahren, als das Laufen, weil echt mal Laufklamotten sind noch hässlicher.
Aber wenn ich dann zum Schach wechsle.
Da hast du aber schon gute Connections, wie ich weiß. Ja? Wir können eine Fernschachpartie beginnen. das muss ja, nein, ich meine ja gar nicht, dass du vom Leistungsrennradsportler, man kann ja auch mal, du musst ja jetzt nicht auf, oder natürlich wirst du jetzt erstmal für wahrscheinlich 3 Monate, 4 Monate auf Null fahren müssen. Keine Frage. Und ich überlege gerade auch, ob ich nach Berlin einfach mein Fahrrad mitgebe, meinen Rahmen gebe und ihn dir für die nächsten 3-4 Monate gebe, damit du in ganzen Ruhe peu à peu für jede Sendung etwas aufbaust, damit du auch was zu erzählen hast. So mit Videos dokumentieren und so. Und dann kommst du in 4 Monaten hier zum Sommer vorbei und übergibst sie mir feierlich. Aber ich glaube, da werden wir schon noch genug Themen finden, für die Zeit zu überbrücken, bis du wieder auf dem Rad sitzt. Weil ich bin da, man muss ja nicht... Ich glaube, du wirst die Gelegenheit finden, oder ich hoffe jedenfalls für dich, und da bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass du die Gelegenheit finden wirst, da langsam wieder dran zu kommen. Und wer weiß, vielleicht fährst du nicht mehr den Ötzen Sub 9. Aber glaub mir, wenn du mit mir Sub 12 fährst, oder Sub 13 auch nur, ist 13 das letzte, die letzte Möglichkeit? Wahrscheinlich schon, ne? Sub 14 gibt es auch. Aber wenn du mit mir im Dunkeln über die Ziellinie fährst, dann verspreche ich dir jetzt schon, dass du dann mehr Spaß haben wirst, als wenn du Sub 9 fährst.
Ja, ich hoffe, dass man wenigstens richtig feiern kann. Also das ist ja auch so. Ärzte meinte schon, naja, so Alkohol ist halt dann nicht mehr so gut. Das ist nicht so das Ding.
Ja, und Stress. Halt wieder eine Dampflok.
Schon rauchen. Ja, Kekse, back mal. Schokotrink, Regeneration.
Ja. Nee, aber das Gute ist ja, dass du das Lachen noch nicht verlernt hast, und das wirst du auch nicht. Und wir warten jetzt einfach mal ab. Was ist denn jetzt so der nächste Step? Also was ist jetzt so das Nächste, was passieren wird? Oder das hast du eben schon angedeutet, wenn sich in den nächsten 2 Wochen nichts tut, wirst du defibrilliert. Können wir das nicht in Berlin auch selber machen? Die Dinger hängen doch an jeder Straßenecke.
Du bist nicht der Erste, der Lust hat, dabei zu sein.
Ja, ein Video wird doch wohl gemacht, oder? Gehen Sie weg, ich bin Arzt, 200 und das aneinanderreimen. Das kriege ich auch hin, ich war Zivi.
Das ist aber der nächste Schritt, ja.
Okay, und das ist jetzt auch fix, das ist fest im Sinne von, das muss und wird gemacht.
Mein Morgenrin hat mir das so gesagt, ja.
Das wäre?
Also,
mal, ach, seinen Urin, ja.
Ja. Man entwickelt ja so ein bisschen auch ein Gefühl, hat sich's verbessert, hat sich nicht verbessert. Mein Puls ist nicht mehr so hoch, aber es hat sich bisher nicht verbessert. Also ich hatte jetzt am Freitag diesen schon vorab ausgemachten Arzttermin, der jetzt zu einem EKG-Kontrolltermin wurde. Und da hat sich gezeigt, dass sich das verändert hat und der Puls noch nicht mehr so hoch ist wie damals. Aber grundsätzlich ist das Problem eben noch da und ich habe wenig Hoffnung, dass das passiert. Und im Übrigen, also vielleicht schon eine Sache, die so dieser andere, ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber ist in Wikipedia-Artikel steht da drin, dass 70% eigentlich gar nicht als solche erkannt werden. Mhm. Und in dem Zusammenhang, jetzt fängt man natürlich schon an, nochmal zu überlegen, was kann man das schon mal vorher gehabt haben? Mhm. Erinnert man sich vielleicht an Episoden, an Tage, an du bist irgendwo die Treppe hochgegangen und warst wirklich außer Atem, nachdem du die Treppe gegangen bist, obwohl das sonst in tausendmal vorher nie passiert ist. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Episode von einer ganzen Weile, also liegt jetzt schon bestimmt 1-2 Jahre zurück, wo ich mal Rad gefahren bin. Also hatte eine normale, entspannte Trainingstour, hab dann an einer Tankstelle angehalten, hab mir eine Cola geholt, hab die Cola getrunken und bin dann wieder aufs Rad und hatte ab diesem Stopp einen extrem hohen Puls. Und wir kennen das ja, so hoher Puls. Ja, Mensch, hier flattert irgendwie das Pulsgurt oder das Trikot und komische Messungen. Ist bestimmt bloß ein Messfehler. Aber ich sag mal, vielleicht sollte man auch solche Geschichten schon einfach auch mal abchecken lassen. Einfach mal da ein bisschen sensibler sein. Ich erinnere mich auch so an Rennen, wo ich einfach von der ersten Sekunde an am Anschlag gefahren bin. Dann kann man sich überlegen, ja, lag das vielleicht am Rennen, weil du wirklich am Anschlag gefahren bist? Oder war das vielleicht so eine Geschichte, die schon sich damals vielleicht herauskristallisiert hat? Das ist jetzt, man wird es jetzt hinterher nicht mehr rausbekommen, aber man fängt natürlich an, viel drüber nachzudenken und vielleicht so einfach mögliche Symptome für solche Sachen doch in Zukunft nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen und da auch, also es gibt ja Leute, die so eine hohe Schwelle haben, um zum Arzt zu gehen. Und bei mir ist diese Schwelle halt extrem hoch. Also dass ich mal zu einem Arzt gehe, da muss schon viel passieren. Und das ist halt vielleicht auch ein Fehler gewesen und kann eigentlich nur raten, sozusagen da lockerer zu sein, sich eher einen Arzttermin zu holen, sich, also wie gesagt, ich will keine Panik machen, aber
Nee, das sehe ich auch nicht so.
Da eben wirklich schon deutlich früher zu agieren, wenn man so das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht.
Mhm. Ganz anders jetzt, aber irgendwie dann auch da passend. Mein Onkel, der wirklich so ungefähr der am ungesundsten lebende Mensch der Welt war, glaube ich, der ist nach seinem, ich weiß nicht, ob der obduziert wurde oder was die mit dem gemacht haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich dachten die, komm, sowas kriegen wir nicht so schnell wieder. Der hatte 2 Herzinfarkte, die er gar nicht selber gemerkt hat. Also die hat man quasi an seinem Herzen festgestellt, dass er 2 Herzinfarkte gehabt haben muss. Ich weiß nicht, das sieht man, glaube ich, so ähnlich wie Jahresringe am Baum. Mhm. Und die hat er gar nicht gemerkt, ne? Also so, mhm. so oder wie du es jetzt auch gesagt hast, so weggedacht, ne? Würde nicht so schlimm sein. Das passt schon.
Manchmal hat man ja auch Angst vor der Diagnose.
Ja, klar.
Also und, lieber nicht, so wie ich das Pulsgurt eben abgemacht habe und gesagt habe, ach komm,
passt schon.
Ich trainiere weiter, ich mache jetzt das Pulsgurt ab, dann sehe ich das nicht. So hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, ach, ich gehe nicht zum Arzt. Ich da vielleicht eine Diagnose kriege, die mir nicht so gefällt. Mhm. Ich denke da nicht drüber nach.
Und was man da auch sagen muss, vor allen Dingen, also ne, bei mir in der Familie, mein Vater ist mit nicht mal Mitte 50 mit einem Herzinfarkt umgefallen. Und hatte sehr, sehr mehr Glück, als ein Mensch eigentlich haben sollte, dass das überlebt hat. Und dementsprechend, gerade als ich von dir jetzt mit dem Herz gehörte, da dachte, geht bei mir natürlich immer direkt alle warme. Also ich hatte schon überlegt, wie komme ich jetzt schnellstmöglich nach Norwegen zur Beerdigung. Na, soweit war ich schon gedanklich, deswegen.
Hattest du bloß auf die neue, fast unbenutzte Tax Neo abgesehen? nachdem ich so dafür
gehoben habe. Ne, die bringt ja kein Glück. Weißt du, mit dem Karma macht schon. Bogen. Ja, also ich bin auch kein Freund, der bei jeder Kleinigkeit zum Arzt geht und es dauert, aber irgendwann hat man es dann doch gemacht. Ne? Und es schadet nicht im Zweifel, lieber einmal zu viel als zu wenig zu gehen. Und vor allen Dingen, was ich halt jetzt immer wieder daraus so für mich mitnehme, ist beim Sport. Macht Sport nur, wenn es gesund ist und oder anders, wenn ihr meint, ihr müsst unbedingt Sport machen, wenn ihr krank seid. Ne? Es mag Gelegenheiten geben, dann nehmt zumindest raus, macht es langsam. Ich habe das früher auch gerne mal gemacht. So eine leichte Erkältung konnte ich immer ganz gut rausfahren, aber dann bin ich auch wirklich mit einem Puls von, keine Ahnung, 100 gefahren oder bin fast beim Fahrradfahren umgefahren, so langsam war ich. Weil du bist ja auch Anschlag gefahren. Ne? Du hast ja keine Gefangenen gemacht. Und das ist bei dir, gehört das dazu und das ist auch gut so. So ist dein Naturell, aber mit ja, Krankheit.
Vermutlich ist es nicht gut.
Mit Krankheit gepaart ist es zumindest nicht so, dass es längerfristig gut geht, anscheinend.
Mhm. Ja, so ist das.
Und jetzt hörst du auf den Papa Hoff. Und dann wird auch alles, bin ich felsenfest von überzeugt, wieder gut. Also ich sehe das ja so, dass guten Menschen grundsätzlich gut, also wenn das wieder aus der Esoterik-Ecke kommt, guten Menschen wird längerfristig immer das Bessere passieren. Ja, ich hatte. Ach,
der Punkt ist, dieses Jahr ist eigentlich, also jetzt mal weg ist, also abgesehen von dieser Herzgeschichte, ist eigentlich ein super Jahr für mich. Also ich will mich überhaupt nicht an sich bisher überhaupt nicht beschweren. Bis halt auf diese Herzgeschichte. Das ist halt so.
Ja, also
das Lustige ist ja noch, dass an dem Freitag, als ich dann quasi in die Klinik bin, habe ich dann quasi noch auf dem Weg dahin am Briefkasten angehalten und habe meine Jahreslizenz aus dem Briefkasten gefischt.
Hast du wieder zurückgeholt? Die kriegen keine Öre mehr von mir. Oder wie das norwegische Geld heißt.
Tja.
Ja. Ja, so. Und was machen wir jetzt mit der Stimmung, die im Keller ist?
Ach so, nee, das.
Also, nein, das würde ich nicht so sagen, wenn ich den Eindruck hätte. Das wird alles gut ausgehen und ich habe dann auch überlegt, also jetzt, das ist ja jetzt 2 Wochen und das, man kommt dann selber auch ins Grübeln für verschiedene Sachen. Und so. Nicht das letzte Jahr, sondern die letzten 12 Monate mal so Revue passieren lassen. Und das sind auch echt bei mir so, weißt du, es gibt ja so, wie soll man sagen, so Einschläge. Ich glaube, dass irgendwelche Sachen passieren. Also so, dass du wirst mir zustimmen, dass die Geburt des eigenen Kindes wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 mindestens eine gute 7,5 ist.
Naja. Nee.
Ja, doch. Also als Vater. Nein, aber dass das so mit das und so von persönlichen Einschlägen kam bei uns, das ist noch nicht mal positiv oder negativ gemeint, ne? So einfach so Rums-Sachen. Ne? Und wir kennen uns ja gut genug oder wir kriegen ja auch vom gegenseitigen Leben mit, dass man das mitkriegt. Und ich hatte im letzten Leben, also sei es jetzt Sachen, die hier auch angesprochen werden, wie ein Traumjob verloren. Ist jetzt auch relativ weit oben anzusiedeln. Und da kamen im vergangenen Jahr auch Sachen, die hier nicht angesprochen wurden, echt so 2, 3, 4, 5. Also zumindest noch 4 andere, die mir spontan einfallen, die echt dann hoch einzusiedeln sind. Und wir haben uns ja bei allem, ob es gut war oder schlecht war, dann nie die Laune verderben lassen. Und auch bei dir weiß ich, dass da Sachen kamen, die vielleicht manchmal irgendwie das eine oder andere dunkle Wölkchen auf den Himmel geschoben haben. Aber so mittelfristig kam die Sonne immer wieder durch. Und das wird jetzt auch so sein. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Und jetzt geht ihr mal Taschentücher holen. Nee, also das wird schon. Also ja, du wirst jetzt da geschockt.
Vielleicht ist es auch, also gerade zu dieser Punkt, ist ja immer die Frage, wie man auch sowas bewältigt. Und was ich jetzt für mich versuche, ist auch dieses Spektrum, was bedeutet für mich Radfahren, nochmal zu erweitern. Also eben vielleicht nicht so sehr darauf zu setzen, das wird schon wieder so wie vorher.
Ja, das finde ich gut, ja.
Weil dann ist sozusagen auch die Gefahr, dass es eben doch nochmal runterzieht, weil es vielleicht nicht so wird. Und ja. Doch größer. Und einfach das Spektrum einfach auch nochmal, also sich im Kopf mit dem Thema Radfahren und warum ist das eigentlich für mich so eine Leidenschaft und auf was habe ich denn Bock? Also zum Beispiel läuft ja jetzt gerade dieses Transcrampia, oder wie heißt es?
Wer
von Hamburg nach Skagen und wieder zurückfährt.
Wer von uns beiden ist für die nordischen Sprachen zuständig? Du oder ich?
Du.
So, ja, das heißt Transcardia.
Ja. Genau, also wie gesagt, von Hamburg nach Skagen und zurück, wo der Harald ja auch mit unterwegs ist.
Der jetzt auf dem Weg nach Hause ist.
Der auf dem Weg nach Hause ist, genau so ist es. Genau, und das sind so Sachen, wo ich mich dann, wo man sich so fragt, was gibt es vielleicht für Projekte oder Dinge, die jetzt mal außerhalb eines Leistungsdruckes oder eines eigenen Leistungsanspruches, ich will jetzt gar nicht Druck sagen, sondern wo ich mir selber so einen Anspruch gesetzt habe, die man vielleicht machen kann. Und da, ja.
Vor allen Dingen aus der Richtung kommst du ja eigentlich auch ein bisschen mehr. Im Sinne von Radreisen gemacht und so weiter und so.
Ja, ja, klar.
Ne, das wäre jetzt nicht irgendwie ein Zurückgehen, sondern so das Beste aus beiden Welten miteinander vereinen, um es als Marketing-Sprech zu sagen.
Genau. Ach, das war so schön jetzt. Ach.
Ja, ja. Aber das, wir warten jetzt erstmal ab, ich glaube, ich möchte bitte der Markus, das sage ich jetzt mal, ohne dass das mit dir abgesprochen ist, der Markus freut sich immer sehr über Kommentare unter Folgen. Ja? Wir messen, der Chris, ich und Markus, wir messen so unterschiedlich irgendwie den Erfolg einer Folge, um jetzt mal intern auszuplaudern. Und der Markus freut sich immer über Kommentare. Das ist für ihn so ein Gradmesser für den Erfolg einer Folge. Und ich würde jetzt einfach bitten, also jeden Hörer, ja, der jetzt irgendwie sagt, oh Markus, ich wünsche dir alles Gute, auch wenn ihr es ihm schon in seinen Blog geschrieben habt oder ihm per Twitter gesagt habt oder per Facebook oder ihm per Snapchat oder wie heißt das, an Instagram oder ihr habt es ihm mit einem Brieftau geschickt, würde ich, glaube ich, einfach toll finden, wenn jeder Hörer nur kurz irgendwie, es muss ja keine so gute Besserung oder so irgendwas, ja, weil dann freut sich der Markus über Kommentare. So, Punkt. Wo war ich stehen geblieben? Also wir hoffen jetzt erstmal alles das Beste und warten erstmal ab und wir ziehen alle das Beste draus. Also mir ist jetzt gerade eingefallen, du darfst keinen Alkohol trinken. Geil, dann kann ich mir in Berlin richtig einen zuziehen und du kannst mich nach Hause tragen. Und so haben die alle was davon. Nein, wir machen jetzt hier einen Punkt und sagen alles, alles Gute und es wird.
Mich ärgert das wirklich, dass ich in Berlin nicht zu lang bin. Also so, ja. Was so die kurzfristigen Ärgernisse sind mit der Sache. Also echt, ja. Das ist...
Ziehen wir das vielleicht
auch. Das ist eine gute Erinnerung an letztes Jahr.
Ja, das ziehen wir jetzt vielleicht dann einfach auch noch nach vorne, weil um unsere Reihenfolge heute komplett durcheinander zu bringen. Also, Berlin, Fahrradschau, wir sind da. Also, kriegst du das denn jetzt auf die Reihe mit deinem, also steht noch nicht ganz fest oder steht es jetzt doch fest?
Also, in einem schlimmsten Fall kann ich natürlich, kann das kollidieren mit der Fahrradschau, aber das weiß ich noch nicht und ich hoffe es mal nicht.
Nein, aber es wird ja auch niemand böse sein, also da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Das wäre ja noch schöner. Wenn das passieren wird, dann sitzen wir alle da in Berlin in der Kneipe und jeder, ich trinke mit jedem, der unserer Hörer, der kommt, ein Bier auf dich. Und dass das alles gut geht. Und wir
machen ja dann 0,5er, nicht hier solche
Kölsch, hey, klar.
0,2er.
Nee, nee. Und wir machen dann hier, wie heißt das, eine Periscope-Übertragung für dich, falls ich noch Daten habe. Und wir werden dann zaubern. Aber vielleicht haben wir Glück und du kommst, kriegst es doch hin. So. Und dann, boah, ich bin echt schlecht vorbereitet heute. Und deswegen sind wir in Berlin in 2 Wochen. Und ich würde mich wahnsinnig, ich habe schon mit 1, 2 Hörern, die beim letzten Mal da waren, habe ich jetzt schon Themen, die ich besprechen möchte. Ich bereite mich so drauf vor. Du auch, oder?
Ja, klar.
Ja. nee, ich habe wirklich zum Beispiel, ich weiß ja die Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass ein Hörer Hobbykoch war und an den hätte ich eine Frage. Und noch eine Frage an den Filmemacher. Und ich habe schon so bestimmte Fragen und an das Paar hätte ich eine Frage. Und wir würden uns über zahlreiche Besucher freuen. Und ich suche gerade schnell noch, dass ich zumindest schon mal sagen kann, also wir haben einen Vorschlag bekommen für eine Gaststätte Und die werde ich jetzt auch einfach mal so in den Raum werfen und es vorschlagen. Das ist das Doldenmädel. Das ist ein Braugasthaus. Das finde ich klingt ganz gut. Und da gibt es anscheinend sehr viel leckeres Bier. Craft Beer, und das sieht gut aus, und die haben samstags bis 1.30 Uhr auf. Wenn ich bis dahin nicht den Kanal zu habe, dann habe ich eh was falsch. Und deswegen werden wir das jetzt einfach mal ausrufen für den, weißt du das Datum noch?
19.
Das Wochenende um den 19. herum, März, für 20 Uhr.
Also, es ist Samstag, wir reden über Samstagabend.
Wir reden über Samstagabend, das ist ganz wichtig, Samstagabend. Weil Freitagabend bin ich in Köln. In Köln kann man mich auch treffen, aber es ist halt nicht die Fahrradshow.
Genau, es ist Samstag, ja. 19. März.
Samstag, 19. März, 20 Uhr, Doldenmädel, wenn sich nichts mehr tun wird. Wir werden auch noch so eine komische Facebook-Veranstaltung daraus machen und es auf allen möglichen Kanälen noch mehrfach anbieten. Aber das ist der Plan zur Zeit. Bedankt an den Peter, der sich wie immer freut, wenn er erwähnt wird und vom Stuhl fällt, für diesen Vorschlag und der mir ausgesprochen gut gefallen hat und gefällt.
Reservieren wir einen Tisch?
Da werde ich mich drum kümmern.
Okay.
Keine Sorge. Das soll jetzt nicht dein Problem sein. Es gibt eh kaum vegetarische Nahrung. Du kannst nichts essen, kannst nichts trinken, aber kannst den alten Hoff nach Hause bringen. Ja. tagsüber sind wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ich ab mittags bei der Fahrradschau. Wer also da, wer vielleicht sagt, okay, abends kann ich nicht, warum auch immer, muss man sich auch nicht entschuldigen. Aber ich bin tagsüber bei der Fahrradschau. Vielleicht nehmen wir da einen Kaffee zusammen oder so. Wir haben zwei Termine bisher, aber ansonsten sind wir da auch sehr, sehr frei und da kann man uns mal Hallo sagen. Dann erreicht ihr uns am besten, glaube ich, unterwegs über den Velohome Twitter-Account.
Und die Location ist ja dort
überschaubar.
Also überschaubar, und ich fand, die lädt auch eher ein, um sich irgendwo hinzusetzen, zu quatschen. Also ganz anders als jetzt
Eurobike.
Eurobike.
Oh. Entschuldigung. Wenn die da deinen Herz auf Rhythmus bringen, vielleicht können die mit deinem Hirn das auch mal machen.
Genau, also Eurobike ist ja wirklich riesen Messehalle. Man läuft stundenlang und hat irgendwie kaum Sitzgelegenheiten und Messestand. Und Fahrradschau, das war einfach von der Location her einfach, also habe ich als total angenehme Erinnerung.
Ja, man kann, ja, das ist halt so eine Geschichte, wenn du alles sehen möchtest und nicht überall noch ewig verweilen willst, dann ist das halt in, ich sag mal, 3 Stunden kann man das durchhaben, wenn man sich bemüht. Und alles, was darüber hinaus ist, das ist halt wirklich in Ruhe gucken, viel gucken und dann auch intensiver Austausch. Also ich weiß, ich kann mich an das eine Gespräch kaum noch erinnern, weil du so betrunken warst und es geführt hast. Aber man hat sich auch mit Rahmenbauern unterhalten und du hast die Leute vom holländischen KMC-Stand beschimpft und so weiter und so fort.
Was?
Ja, siehst du, sage ich ja. das ist eine nette Veranstaltung und ich kann auch jedem jetzt unabhängig davon, ob er uns treffen will oder nicht, das ist ja eine schöne Geschichte für uns, dass man Leute mal trifft, die sonst nur über den Kopfhörer uns hören, aber ich kann auch sonst jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Also es gibt viele Veranstaltungen, es gibt Freitag, das bedauere ich ein bisschen und ich hoffe, dass du hingehst und es dir anschauen wirst, die europäische die Europameisterschaft im Single Speed Crossen. Mhm. Da würde ich zum Beispiel hingehen, wenn ich Freitag auch schon da wäre. Und ja, wir hatten letztes Jahr auch Freitag einen schönen Abend. Chris ist bei Mailand Sanremo unter anderem. Deswegen wird er dieses Jahr auch nicht da sein, aber wir hoffen, dass wir es hinkriegen. Gesetzt den Fall, was ich nicht hoffe und nicht glaube. Aber ne, angenommen, du solltest jetzt gesundheitsbedingt ausfallen. Ich werde aber definitiv dann trotzdem an dem Samstagabend um 20 Uhr da sein und einfach die Fahne hochhalten. Mhm.
Du hast deinen Flug schon gebucht, ja?
Flug schon gebucht, Hotel muss ich noch. Bis jetzt hat sich noch kein, wie soll man sagen, Schlossbesitzer gemeldet. Aber die Hoffnung gebe ich jetzt auch leider auf. Aber ich werde das jetzt in der kommenden Woche tun, wenn ich vor allen Dingen auch weiß, ob das mit dir, wie es mit dir ausschaut.
Ich wollte auch noch mal schauen, wegen Hotel. Flug habe ich gebucht, Hotel wollte ich auch noch mal schauen, da, wo man vielleicht übernachten Könnte,
da hatte ich aber auf jeden Fall geschickt.
Irgendwie Kreuzberg und da irgendwie so in der Nähe
von da. Ja, da habe ich dir den Link ja geschickt, ne? Den kann ich dir aber auch gerne nochmal schicken. Da war auch eine Unterkunft, eine passable oder empfohlene. Sollen wir mal die letzten oder die nächsten zwei Themen dann hier so nochmal angehen? Ich höre im Hintergrund die Kleine schon wieder. Immer wenn wir Podcast machen, ist die Kleine unruhig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die will mitmachen, glaube ich. Wir züchten da so Nachwuchs ran.
Klasse. Naja. Ist doch klasse.
Ja, ach, die sägen doch nur an unseren Stühlen. So geht's doch dann aus.
An unseren Rollstühlen.
Ja, an unseren Rollstühlen, weil so elektrischen. So. Selbst den würdest du mit Campagnolo versehen und tun. Wir machen jetzt mal zum Abschluss heute, weil jetzt über die eine Runde, die ich gefahren bin, war groß was zu erzählen, ist auch albern. Und so Berlin hatten wir schon. Und wir machen noch mal so eine kleine Produktrundumschlag von Sachen, die wir über den Winter, oder die ich vor allen Dingen über den Winter getestet habe. Vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick, weil ich habe noch ein schönes Ding hier, das werde ich beim nächsten Mal besprechen. Ich mache immer so Cliffhanger jetzt. Ich habe das von dir gelernt. Ich hoffe, ich mache es nicht so schnell. einen Cliffhanger mache ich am Ende. Wir hatten ja beim letzten Mal schon die Rafa Wintershell, Softshell, Hardshell besprochen. Und der Kollege, der auch mir gestern den Rahmen gebracht hat, hat sich auch angeschaut und er ist übrigens auch Velo-Home-Hörer. Und war auch einigermaßen angetan, obwohl er mehr so ein Assos-Fan ist. Der hat so eine uralte Assos-Winterjacke. Ne? Kennst du das Video von Michael Jackson, Thriller?
Ja.
Dieses rot-weiße. Diese Assos-Jacke sieht genauso aus. Michael Jackson Gedächtnisjacke. Ganz, ganz grässlich. Ja, und da wollte ich jetzt heute, ne, wir sind ja jetzt bald im Frühling und deswegen wollte ich jetzt mal so die Winterprodukte zu Ende bringen. Und was mich so durch den Winter gebracht hat, was gut war, was weniger gut war und was man für den nächsten Winter vielleicht auch so sich jetzt schon auf den Wunschzettel schreibt oder auch nicht, oder wo man die Finger von lassen kann. Was ich gefahren, ich höre immer zu leise aus dem Chat, vielleicht kannst du mal gucken, ob das bei Mixler irgendwie hoch noch gedreht werden kann. Weil ich sitze nicht anders eigentlich, aber... Mhm. Das gucken wir jetzt mal. Wo war ich denn geblieben? Achso, Winteroutfit, genau. Also, letztes Wochenende 6 Grad. Ne, das ist ja für mich so ein bisschen, also du lachst darüber. Aber für mich ist das ja schon tiefer Winter. Und womit ich gefahren bin jetzt in diesem Großteile des Winters, ist schlicht und einfach, und da möchte ich mich auch mal bei Rafa bedanken, weil die Hose haben sie mir nämlich zur Verfügung gestellt. Die Hose, für die du kein Verständnis hast, eine Winter-Thermo-Hose in kurz.
Aber haben wir da nicht letztes Mal?
Nee, wir haben vor sehr langer Zeit darüber gesprochen, weil ich von Servorosso auch ein solches Modell habe. Und da hast du damals schon darüber gelacht. Und ich kann es nach wie vor nicht verstehen, weil ich glaube, du hast noch nie so eine Hose gehabt. Hast du mal so eine Thermohose, eine kurze Thermohose gehabt?
Ja. Nee, weil ich, also.
Ja. Aber das ist es ja.
Weil du dann Thermobeinlinge noch holst, um eine lange Hose draus zu machen.
Nee, nicht unbedingt. Also kannst du. Okay. Kannst du, habe ich auch gemacht in dem Fall, aber nichtsdestotrotz
Siehst du?
Ja, aber du verstehst den Anwendungsfall nicht und deswegen erkläre ich den jetzt noch einfach gerne nochmal. Also. Zwei Anwendungsfälle. Normales Training im Winter und dann vielleicht auch für Leute, die Rennen fahren oder RTFs fahren oder schnell unterwegs sein möchten. Also vor allen Dingen auf den Renner natürlich ausgerichtet. Ne? Also die Frühjahrsklassiker, ne? Die jetzt im Profibereich auch starten. Also so, ich sag mal, nass-kalter Temperaturbereich zwischen 8 und 12 Grad. Oder sagen wir 8 und 14 Grad. Das ist, glaube ich, so die Anwendungsfälle. Also Anwendungsfall 1, Training. Was ich natürlich gemacht habe, und das habe ich ja oder erstmal die Hose beschrieben. Im Grunde genommen ist es, ich glaube, es gibt sie gerade auch gar nicht live so zu kaufen, weil es auch wieder so ein Produkt ist, was diesen Winter ausgelaufen ist und dann im kommenden Winter wieder neu aufgelegt wird. Es gibt ein ähnliches Modell. Vielleicht finde ich sie auch gerade nicht. Auf jeden Fall, es ist im Prinzip, es gibt von Rafael diese Pro-Linie, also diese etwas enger geschnittene, etwas profihafter anmutende Linie. Und davon ist es die Thermohose, das heißt hinten das, wie nennt man das, dieses Roubaix-Material. Also es ist auch hinten im Rückenbereich relativ lang und hoch geschlossen, also sehr warm. Vom Polster her dürfte es das gleiche Polster sein, was auch in der Pro-Team-Radhose ist. Also ich finde, beim Polster kann man nur sagen, passt zu einem oder passt nicht zu einem. Das wirst du ja auch bestätigen können. Ich glaube, du hattest von dem Castelli-Polster, von der einen Hose, die du hattest, das fandest du sehr dünn. Und was da so...
Der Nanoflex fand ich sehr
genau, dünn. Genau, Nanoflex war das. Ich wusste nicht mehr genau, bei welcher, wollte nichts Falsches sagen. Aber da gibt's halt so verschiedene Herangehensweisen und wie ein Sattel muss halt irgendwie das Polster zum Hintern passen. Und ich kam sowohl mit der normalen Pro-Hose, Pro-Team-Hose, als auch mit dieser, mit dem gleichen Polster versehenen Thermohose sehr, sehr gut zurecht einfach. Ne? Also das ist relativ... Ich würde nicht sagen dünn, aber es ist weniger dick auftragend als zum Beispiel Servorosso, dafür aber auch sehr, sehr stabiles Polster. Also ich komme damit einfach sehr, sehr gut klar. Von den Features her, also es fehlt hinten, was bei der normalen Pro ist, so eine kleine Tasche. Also es gibt, früher konnte man da wahrscheinlich sehr, sehr gut seine Mobiltelefon reintun. Mittlerweile sind diese Taschen dafür vielleicht ein ganz kleines bisschen zu klein, so 4 Zoll Telefon passte da, glaube ich, super rein. Oder so auch irgendwie so ein iPod. Und da war hinten so eine Tasche. Das ist bei der Thermo nicht. Und ansonsten ist das wirklich eine sehr, sehr warme, kurze Hose. Und wenn ich jetzt im Frühjahr irgendwie RTFs fahren möchte oder schnellere Einheiten fahren möchte, dann würde ich die auch wirklich so im Temperaturbereich einfach... Für Leute, die schnell frieren oder denen es eher kalt ist, kannst du die halt so, ich sag mal, 12 bis 8 Grad anziehen. Ja, und da würdest du wahrscheinlich deine normale Hose schon anziehen, deine normale kurze Hose. Oder würdest halt überlegen, nämlich die 3/4 und für den Temperaturbereich ist die einfach gemacht. Und wenn ich jetzt wie ab Samstag unterwegs bin und jetzt komme ich darauf zurück, dass ich am Anfang schon dein Lachen provozieren wollte, am Samstag war ich dann mit Knielingen. Ja, also stell dir einfach vor, Knielinge.
Ja. Waren dann, denn die Thermo oder?
Bitte?
Waren das Thermo-Knielinge oder waren das irgendwie?
Es gibt keine Thermo-Knielinge. Es waren einfach Merino, so einfache Merino-Woll-Knielinge. Mhm. Die gingen dann bis knapp übers Knie. Daran anschlossen sich lange Wintersocken. Also lang meine ich bis zum Knie. Ja, also Deep Winter Socks, die wirklich ausgesprochen, also das sind so, wer nochmal wirklich warme Socken sucht, mit denen komme ich sehr, sehr gut zurecht. Also die sind wirklich bis zum Knie. Wie nennt man es? Kniestrümpfe. Kennst du noch den Begriff Kniestrümpfe?
Ja, na klar.
Ja, ich wusste nicht, ob ihr sowas hattet. Ihr hattet also auch Kniestrümpfe und die sind vor allen Dingen vorne etwas dicker gewebt als hinten, was ich halt ganz angenehm finde, weil du von vorne halt natürlich den Fahrtwind hast und hinten weniger. Die habe ich auch in den letzten Wochen öfter mal auf dem Weg zur Arbeit angehabt, wenn ich morgens irgendwie hier bei 5 Grad oder 4 Grad gefahren bin. Einfach unter einer Jeans war das auch sehr, sehr angenehm. Also es hält echt warm. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man nicht irgendwelche großen Winterboots anhat. Konnte man da so mit einfachen Turnschuhen dann noch fahren. Also ich hatte Knielinge, dann die Kniestrümpfe. Komisch, ne? Die Knielinge nähern sich von oben dem Knie und die Kniestrümpfe nähern sich von unten dem Knie. Ist ja auch verrückt. Müssten ja eigentlich Fußstrümpfe sein, wenn das Ziel der Fuß ist. Naja, wollen wir jetzt nicht wirklich ins Groteske ab, aber das ist schon interessant. Kniestrümpfe. Und darüber hatte ich dann noch ganz normale von VD Beinlinge. Und das war super. Das war super. Du lachst nur, weil du das noch nie ausprobiert hast. Das, okay.
Es ist ja klar, also klar, klingt gut. Ich hätte halt lieber eine lange Thermohose genommen.
Ja, aber weißt du, der Anwendungsfall für eine lange Thermohose ist bei mir hier so selten, dass das vom Preis-Leistungs-Verhältnis mir, was kostet eine gute Wärme, was gibst du für eine gute Thermohose aus? Jetzt mal realistisch betrachtet.
Was habe ich denn die letzte bezahlt? 200?
Genau, hätte ich jetzt auch als Hausmarke gesagt. Und die brauche ich im Jahr 2-3 Mal. Und das ist halt, das macht
was
für mich.
Kostet die Kombination aus kurzer
ja, Bip. Ja, aber das die kannst du halt
auch Knielinge, Kniestrümpfe und noch langen Beinlingen. Was kostet die Kombination? Garantiert mehr als 200.
Ja, aber dafür bin ich auch für verschiedene Temperaturbereiche besser ausgestattet. Weißt du, ich kann die kurze Thermohose, werde ich.
Flexibler, ja.
Ja, ich habe halt gutes Zeug, was ich in vielen Varianten miteinander kombiniert gut tragen kann. Und da finde ich die, also ich gebe aber auch zu, dass ich sowohl von der Salvarosso-Hose, die irgendwie ganz anders ist, weil die hat ein ganz anderes Polster, die ist sehr, sehr die böse sagen Leute immer solche, nennen die solche Polster so windelig, weißt du, weil die sich so dick anfühlen und so als hätte man da hinten so was Großes, ne, als hätte man da irgendwie. Mhm. Ich glaube, windelig, so blöd das Wort klingt, aber die meisten wissen dann sofort, was man meint. Ist sie auf ihre Art und Weise wirklich super. Also ich mag die total gerne. Und die Pro, wie heißt sie jetzt, Pro Team Thermo Bip von Rafa ist halt ein bisschen anders. Die ist halt wirklich mehr so für, also ich glaube, die ist eher auf den Racer zugeschnitten, was jetzt bei mir dann natürlich auch voll und ganz zur Geltung kommt. Aber die ist halt so vom zum Beispiel als ich das erste Mal angezogen habe, wenn man sich hinstellt, kommt man sich echt ein bisschen komisch vor, weil die Träger schon dafür recht kurz sind. Aber das ist halt dieses typische, wenn man dann auf dem Rad sitzt, ist die Position dann einfach perfekt und dann hält es auch gut. Was ich jetzt festgestellt habe, und wie du dich erinnerst, habe ich vor, ich glaube, 3 oder 4 Sendungen mal über einen Baselayer gesprochen. Ich bin immer, oder ich werde zusehends, und das hat jetzt nichts mit Rafa zu tun, sondern wahrscheinlich ist das bei Castelli und bei Assos und bei Kraft oder bei Gore oder bei wem auch immer genauso. Manche Sachen machen auch erst in Kombination so richtig, richtig Sinn. Ne? Also den Baselayer, den ich damals angehabt habe, wo ich dachte nur so, naja, in Kombination mit dieser Hose macht das halt absolut Sinn. Ne? Also das passt dann auch so von den Temperaturgefühlen her, und es gibt diese berühmten, von dir angesprochenen Kältebrücken weniger. Und wer jetzt entweder wirklich im Frühjahr schon so auf Temporunden unterwegs ist, sich vorher vielleicht seine Beine mit so einem Wärmezeugs einschmiert, was ich auch ab und zu mal mache, der ist mit dieser Thermobib echt gut bedient. Also ich habe jetzt 2 verschiedene gehabt und habe 2 verschiedene gegeneinander auch ausprobieren können. Das eine ist für mich wirklich die von Rafa mehr so Race und schnell. Also damit möchte man auch schnell fahren. Und das andere ist, würde ich dann behaupten, eher so die gemütliche und ich will nicht sagen Langstrecke, aber so sag mir mal das Wort, das mir fehlt. So gefällig, ich weiß nicht. Aber die Salvarosso ist halt so, kann ich nicht beschreiben. Fehlt mir jetzt das Wort zu. Obwohl sie auch super ist. Also sie sind halt beide irgendwie so, was ich eben meinte, verschiedene Anwendungsfälle. Also genauso wie du jetzt die Castelli Nanoflex wahrscheinlich nicht für eine Langstreckenveranstaltung wie London Edinburgh London fahren würdest, sondern einfach für einen anderen Anwendungsfall. Und so, finde ich, unterscheiden sich die beiden auch. Also man müsste jetzt zum Beispiel, von Rafa gibt es auch noch die Classic, die so ein bisschen, ein klein bisschen weiter geschnitten und ein klein bisschen mir fällt jetzt das Wort, so mehr für den Hobby, ich will nicht sagen Hobby, also das eine ist mehr die Race-Ausrichtung, das wird ja auch immer gesagt mit all dem, wie sie das beschreiben, mit der Pro-Serie, mit den Pro-Team-Trikots und mit den Pro-Team-Hosen. Das ist halt mehr für den Racer und auch für diesen Anwendungsfall, während die Classic-Sachen ja mehr so der gefällige Montag, sonntagsmorgens Vereinsausritt Fall ist.
Preis? Aber hast du die jetzt mal als kurze Thermo ausprobiert auch? Oder nur gepimpt?
Also du meinst nur die Hose so ohne, ja klar, habe ich auch gehabt, den Anwendungsfall schon in diesem Winter.
Und? Das war nicht so kalt?
Naja, das ist halt immer die Frage. Das ist halt die Frage, ne? In welchen Kälteempfinden kann man nicht vergleichen, finde ich.
Also. Ja, ich habe immer das Gefühl, so eine kurze Thermobib. Also da geht es mir jetzt gar nicht um Rafa oder.
Nee. Es geht jetzt grundsätzlich um diesen Typ Hose, den du nicht verstehst.
Genau. Also vielleicht muss ich den wirklich auch mal fahren, um zu sehen, Ja, das macht Sinn. Mhm. Aber ich stelle mir immer so vor, das ist Winter, es ist kalt. Du ziehst irgendwie eine Daunenjacke an und gehst in kurzer Hose raus. Oder du ziehst so eine Mütze über den Kopf, die nur die linke Hälfte wärmt. Oder statt zwei Handschuhe nimmst du nur einen.
Nee, das
ist. Also, das ist für mich so. Also, wenn ich die Anwendung habe, Thermo tragen zu müssen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sozusagen ich von Thermo auf nackig wechsle. Also, das ist mir zu großer Sprung. Das ist das, was ich für mich, also vielleicht fehlt mir da wirklich einfach die praktische Anwendung und Überzeugung. Aber da ist mir der Sprung zu groß.
Wir müssen halt mal vielleicht dann definieren, was für ein Temperaturbereich. Wo siehst du die Hose im Temperaturbereich? Oder wo würdest du sie ansiedeln, deiner Meinung nach?
Na, Thermo trage ich so irgendwie zwischen 0 und 5 Grad.
Genau. Und das ist wahrscheinlich irgendwie auch gegendbedingt so. Aber bei 5 Grad trägst du diese Hose nicht ohne irgendwie Knielinge oder Beinlinge oder so etwas in der Richtung. Das ist klar. Natürlich ist es keine Hose, um mit 5 Grad mit nackten Beinen darunter zu fahren. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht der Anwendungsfall. Der Anwendungsfall ist, würde ich mal sagen, so schnelle Tempoeinheiten zwischen 9 und 15 Grad. Das, so würde ich den Anwendungsfall sehen. Und dann gibt's ja Leute, ich guck gerade, weil bei Rafa werden ja keine Temperaturbereiche angegeben, weil sie halt sagen, nee, das ist immer so unterschiedlich. Ich guck gerade, ob's ein ähnliches Modell bei Castelli, die werden ja Temperaturbereiche angegeben. Ne? Aber die haben, glaube ich, so eine Art von Produkt nicht im Angebot. Die Nanoflex wird zum Beispiel für bis 10 Grad runter angegeben.
Mhm. Deswegen habe ich mir noch eine zweite Castelli Winterhose geholt, die eben
eine lange dann aber.
Ja, klar.
Du bist in Norwegen natürlich auch nicht der Anwendungsfall dafür. Das muss man mal realistisch sagen. Oder wahrscheinlich gibt es auch ein paar Monate, wo es ganz. Aber für mich, ich trage solche Hosen ohne etwas darunter, also ohne Knielinge, ohne Beinlinge oder so etwas, im Temperaturbereich von, sagen wir mal, 9 bis 15 Grad. Was mir sonst für eine normale, weißt du, das ist natürlich ein Luxusartikel. Ich könnte in den Temperaturbereichen auch eine normale Hose tragen. Aber es ist einfach angenehmer, es ist einfach wärmer. Und die Oberschenkel werden wärmer gehalten. Und ich finde, ich hätte das früher, als ich so ein Modell noch nie gefahren bin, also als ich die Severosso das erste Mal gefahren bin, vorher dachte ich auch, was soll das wirklich? Aber ich fand es wirklich super. Also ich kann das wirklich jedem nur mal empfehlen, zumindest das mal auszuprobieren. Es gibt sie ja von verschiedenen Anbietern. Ich bin da wirklich hellauf begeistert von diesem Konzept. Und es gibt ja sogar auch, es gibt ja zumindest, um jetzt bei dem Hersteller zu bleiben, Rafa gibt es halt die Thermo, dann gibt es normale und dann gibt es so Light, also die etwas für den warmen Tag sozusagen sind. Ne, also dass die implizit dann noch verschiedene Temperaturbereiche, verschiedene Modelle anbieten. So, und diese Lights habe ich noch nicht ausprobiert. Das liegt aber auch daran, da würde ich zum Beispiel sagen, bist du eher der Anwendungsfall, weil du leidest ja bei Hitze wirklich, ist jetzt übertrieben, aber du kommst mit Hitze nicht so gut klar. Und deswegen würde ich sagen, zum Beispiel ist das eher was, wo ich sage, das wäre für dich vielleicht interessant, weil die ist dünner, die transportiert vielleicht den Schweiß besser oder kühlt oder. Während ich noch nie bei Hitze irgendwelche Probleme hatte. Mhm. Ne? Also deswegen glaube ich nicht, dass das ein, weißt du, dann denke ich mir wiederum, ich betrachte das von der anderen Seite, weil ich mit Wärme deutlich besser zu Rande komme als mit Kälte. Ne? Vielleicht in dem Normalfall, wo du eine normale Hose noch trägst, ist dieser Thermo, diese paar 1, 2, 3 Grad mehr Wärme sind halt für mich, die es angenehm machen, während es bei dir so wäre, dass so eine Leithose im Temperaturbereich über 35 Grad es dir angenehmer machen würde, wo ich dann sage, da brauche ich nichts anderes, ich komme noch mit meiner normalen klar. Kann man so nachvollziehen, vielleicht eher, wie meine Denke in der Hinsicht ist.
Dann finde ich vielleicht haben die noch eine Steigerung von Thermo, Rafa? Jetzt was den Wind, also den Temperaturbereich betrifft, oder was sie so selber, also die sagen, geben wir keine Temperatur an, aber also bei Thermo verbinde ich schon mit tieferen Temperaturen, aber wenn du sagst, in dem Temperaturbereich 9 bis 15, im Chat kommt 9 bis 18, also in den Bereich kann ich mir natürlich eine Hose vorstellen, was eher so die Übergangszeit betrifft, also früher Herbst, vielleicht
genau, ja, ja.
Bisschen, es ist noch ein bisschen, du hast schattige Gebiete, fährst durch den Wald, plötzlich sinkt die Temperatur ab, dann fährst du wieder in der Sonne, da ist es wieder ein bisschen wärmer.
Genau dafür ist es gemacht. Und du kannst sie halt auch in Breiten wie hier, wo es selten, weißt du, ich fahre hier selten bei Temperaturen unter 5 Grad. Oder sagen wir, unter 0 Grad fahre ich so gut wie nie. Und so im Temperaturbereich von, sagen wir mal, 8 bis 3 Grad oder so. Da mache ich mal eine 10, 12 Einheiten pro Winter. So. Oder vielleicht noch mal ein paar mehr wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Ja. Und da kann man diese Hose mit einem vernünftigen Binding oder in Kombination mit zwei Paar Binding, kann man die halt zu einer perfekten Winterhose machen, die ich sonst mir nicht anschaffe. Für mich würde die Anschaffung sonst nicht lohnen für die paar Male. Wenn du jetzt sagst, okay, ich suche nach einer wirklichen Winterhose, dann gibt's halt natürlich dann noch so Sachen wie eine normale, wie nennt sich, Pro Team Winter Tights oder die Deep Winter Tights. Weißt du, da gibt's halt, es gibt da noch Steigerungen von. Ja, also es geht noch kälter runter sozusagen. Aber das sind halt keine Anwendungsfälle für mich. Ich kann ja nur immer von mir schließen, was für mich gut ist und was für mich funktioniert. Und was oft genug auch so ist, dass ich friere halt, da überlegst du dir noch, ob du eine Jacke drüber ziehst. Ne, da habe ich schon die dicken Handschuhe ausgepackt. Deswegen, ich finde so Temperaturempfinden auch immer, immer sehr, sehr schwierig so einzuordnen. Ne, was für den einen passt, passt für den anderen überhaupt nicht. Aus dem Chat kommt noch die Rückmeldung, was Klamotten betrifft, seid ihr echt irre. In gewisser Hinsicht stimmt das auch und das ist auch ein absolutes Luxusproblem. Aber dafür machen wir es ja.
Als du beschrieben hast, wie du die Hose getragen hast
mit ja, klar.
Und Kniestrümpfen und dann noch beide, ich dachte, okay, das ist jetzt hier wirklich Modenschau, was wir betreiben. Also, Laufweg.
Ja. Nee, aber es hat ja am Ende... Also das Ziel ist für mich immer noch am Ende. Also ich würde zum Beispiel auch manche Sachen, würde ich auch anziehen, wenn die jetzt pink-grün kariert werden und wenn einfach super funktionieren. Also das Wichtigste ist für mich immer noch so ein bisschen die Funktion eigentlich. Und wenn es dazu noch gut aussieht, dann umso besser. Aber es muss halt für mich funktionieren. Und wenn für mich ein paar Knielänge mit ein paar Kniestrümpfe und ein paar Beinlängen da drüber, was ja dann, wenn das für mich einfach gut funktioniert, dann habe ich da nichts gegen, dann ist mir auch egal, wie es aussieht. Was ich würde zum Beispiel nicht mit Knielingen und Kniestrümpfen also eine lange Thermohose, da drunter Knielinge und da dann die Kniestrümpfe drüber. Das würde optisch schon ein bisschen schwierig werden, auch bei mir. Ne, aber ansonsten, ich kann diese Hose nur empfehlen oder auch jede andere Thermohose, dass man das mal ausprobiert. Diese jetzt, mit der kann ich sagen, dass ich durch diesen Winter echt sehr viel Freude hatte und sehr viel Spaß hatte. Und das hat immer wunderbar funktioniert. Also ist, wie gesagt, das gibt es im Moment nicht. Ich hätte sonst verlinkt, aber ich denke mal, im nächsten Winter wird da wieder was kommen. Es gibt im Moment so eine Klassik-Thermal-Bib. Die habe ich nicht ausprobiert. Ich kenne nur die Klassik-Hose, die so ein bisschen entspanntere Variante ist. Und kann ich nichts zu sagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die auch sehr, sehr gut funktionieren wird. Vielleicht schenke ich dir die einfach zu Weihnachten. Wenn du im nächsten Winter die langsamen Touren machst, dann wirst du nur mit dieser kurzen Hose und mit nackten Beinen rumfahren. Dann kommst du auch nicht die Idee, so schnell zu fahren.
Überlegt die preislich.
Die ich jetzt genannt habe?
Ja, die du jetzt getestet hast.
Die gibt's nicht mehr. Also die
aber so ungefähr?
Die wird auch bei 220 irgendwas liegen, so um den Dreh rum. Also im Prinzip die gleiche Nummer wie jetzt eine normale lange Hose auch, die du ausgegeben hast.
Das ist halt eine halbe Hose.
Ja, ja, aber die ist doppelt so gut. Also macht sie in der Summe das Gleiche. Nee, also für mich, wie gesagt, ich kann nur bei Temperaturempfinden, das halte ich immer für eine sehr, sehr schwierige Sache und sehr, sehr schwierig zu empfehlen. Deswegen... für mich hat die sehr, sehr gut funktioniert. Wie es bei anderen ist, ist immer schwierig. Das muss man mal auch so offen und ehrlich sagen. Aber Polster, wer die normale Pro-Hose kennt und mit dem Polster da zufrieden ist, der wird auch mit diesem Polster sehr, sehr gut klarkommen. Das vielleicht noch dazu am Rande. Und danke, dass man mir die zur Verfügung gestellt hat, möchte ich auch sagen. Da möchte ich mich bei der Hanna bedanken. Hanna, thanks a lot for that. So.
Lass mir mal noch eine Frage zu deinen Kniestrümpfen stellen.
Ja, immer.
Wie hoch gehen die wirklich?
Ja, bis zum Knien. Das heißt, sonst hießen sie ja Schienbeinstrümpfe.
Ja, weil ich habe das Problem, ich habe mal mit Kniestrümpfen hantiert beim Laufen und hatte mal von Namen vergessen, CEP. Heißen die CRP? CRP? Ich glaube, ja. Kompressionsstrümpfe.
Ja.
Und das waren auch so Kniestrümpfe. Da hatte ich aber immer das Problem, wenn die mir ein Stück zu hoch gehen und dann so eher in diesen Kniekehlenbereich kommen. Mhm. Dass mir das dann so auch mal schnell drückt und reibt, ja, und unangenehm ist.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist aber auch echt eine heikle Geschichte. Weil ich glaube, so Knie, so unter, wie soll man sagen, nicht un. Also beim Arm wäre es ja der Unterarm, da wäre es das Unterbein analog. So Unterbeinlänge und so, das ist halt immer sehr, sehr unterschiedlich, auch im Verhältnis zum Oberkörper und. Vielleicht habe ich Glück. Aber diese Socken gehen bei mir ziemlich genau bis ans. Also das von dir beschriebene Phänomen kenne ich auch. Das gibt es bei mir aber nicht. Also diese Socken zumindest passen genau bis da, wo man es haben möchte. Ich habe von X-Bionic so Kompressionssocken. Die habe ich mir damals eigentlich mal angeschafft für einen sehr, sehr langen Flug. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Aber wir sind quasi einmal, wir hatten danach eine Zeitverschiebung von 12 Stunden. Also weiter geht's nicht. Und da habe ich mir die geholt, weil ich dachte, okay, du sitzt 2x8 Stunden im Flieger irgendwie und da kann das nicht schaden. Und da habe ich von X-Bionic so Kompressionsstrümpfe geholt. Und die haben aber genau das, was du beschreibst. Wenn man die richtig, richtig lang ziehen würde, dann würden die sogar bis knapp übers Knie gehen. Und das, obwohl die Schuhgröße 42 bis 44 haben. Und ich eigentlich 44,5 habe. Also ich habe sie eigentlich noch ein bisschen zu kleiner geholt. Und das hat überhaupt nicht. Also die habe ich einfach 2x umgeschlagen oben. Das würde ich dir auch raten.
Der kommt gerade aus dem Chat. Also CEP sind diese Kompressionsstrümpfe und die, also ist ja schon vom Namen her, die sitzen halt also extrem fest. Und wenn man eben die quasi oben umklappt, dann schnürt das nochmal extremer ein.
Okay.
Weil natürlich. Also das Knie ist ja dann sozusagen eher so die dünnste Stelle da oben. Mhm. Und wenn ich das sozusagen nach unten runterklappe, dann wird das ja breiter. Und dann ist das, was eigentlich an der schmalsten Stelle sein sollte, an dem noch breiterer Stelle. Mhm. Also kommt darauf an, wie viel Zentimeter du das dann runterziehen musst. Also ich habe das als ziemlich unangenehm für mich empfunden. Kann aber eben auch sein, dass es an den Kompressionsstrümpfen lag, also an der Funktion Kompression und dadurch nochmal so eine extra Verdichtung.
Also ich hatte die X-Bionic Kompressionsstrümpfe, die habe ich als wirklich so, die fand ich total angenehm zum Tragen. Ich habe das sogar so weit getrieben, dass ich irgendwie, wenn ich einen Radmarathon gefahren bin oder so, das kennst du ja auch den Effekt, dass du danach echt, also ich zumindest, wenn man sich richtig kaputt gefahren hat und richtig im Arsch war, dass du nachts so irgendwie im Bett gelegen hast und man wälzt sich noch, man strampelt quasi nachts nochmal die Strecke nach. Und am nächsten Tag irgendwie dicke Beine und so weiter. Ich habe das dann einfach mir die Kompressionsstrümpfe über Nacht auch angezogen. Und das hatte schon die Wirkung, dass ich am nächsten Tag zumindest vom Kopf her das, oder vielleicht bildet man sich das ein, oder selbst wenn es dafür nur war, dass ich am nächsten Tag die Beine nicht ganz so schwer waren. Ja. Und da war ich echt so, also ich habe diese Kompressionsstrümpfe echt nach jeder Veranstaltung irgendwie, wo ich mich kaputt gefahren habe, angezogen. Und es hat ja nicht geschadet. Und diese Deep Winter Socks, ich habe jetzt auch gerade geguckt, die gibt es leider auch nicht mehr im Angebot. Ich scheine wohl die ganzen Ladenhüter mir noch angeshoppt zu haben. Die passen, die sind halt, aber wie gesagt, das mag auch Zufall sein, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich schon nicht hirnmäßig in der Norm liege, dass ich zumindest körperlich, also bis auf bestimmte Körperstellen, wenn ich innerhalb der Norm liege, die passen bei mir halt wirklich perfekt. Also die enden genau da, wo du möchtest, dass sie enden. Und ja, also alles super. Und ich finde es halt echt angenehm, dass die vorne dicker gewebt sind als hinten. Ich weiß nicht, wie man das technisch hinkriegt, aber das macht's auch so. Ja, es gibt ja auch oft Windwesten und so weiter, die vorne ihren Windschutz hatten und hinten offen sind. Und das macht es auch ganz angenehm, die zu tragen. Man hat nicht so das Hitzestaugefühl.
Hast du Hitzestau an den Unterschenkeln? Also an den
Nee, natürlich nicht, weil ich so perfekte Kleidung trage. Die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also wenn du das hast, wundert mich das nicht. Aber ich habe das nicht.
Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal draußen an den Beinen eigentlich so geschwitzt habe, so ein Schweißgefühl.
Yeah. Ja, hatte ich schon mal. Wenn ich mich zu warm angezogen habe. Da hatte ich so eine Thermobib an. Nee, aber das, da kann ich mich schon dran erinnern. Und das ist auch, das merkt man während der Fahrt nicht, aber wenn man sich auszieht dann und das ist dann schon ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten, also ich kam jetzt mit der Kombination so ganz gut klar. Mhm. Und auch wenn das ein bisschen, ich gebe ja zu, dass das, ich wusste ja auch vorher schon, dass du mich dafür auslachen wirst, aber ich gebe mir ja trotzdem die Blöße und dass das gut geklappt hat. Und ja, guckt euch die Sache mal an, wenn das so für euch interessant ist, dann berichtet mal, ob ihr da auch gute Erfahrungen habt. Wir haben ja jetzt aus dem Chat auch hier schon mehrfach die Rückmeldung bekommen, dass die GABA-Empfehlung von dir sehr, sehr gut angekommen ist und dass ein paar Leute es danach gekauft haben, beziehungsweise sich da von deiner von deiner Empfehlung haben leiten lassen und da sehr zufrieden mit sind. Und vielleicht muss ich das irgendwann auch nochmal machen.
Kommt im Chat auch gerade, hat jemand Kniestrümpfe bzw. lange Socken in wasserdicht für den Herbst und leichten Winter von Sealskins.
Klingt auch ja, hab ich schon mal gehört. Aber was von außen wasserdicht ist oder sein soll, ist ja meistens dann von innen auch wasserdicht oder lässt nicht gut irgendwie Feuchtigkeit durch. Und dann kommen wir wieder in den Schwitzbereich. Und da hätte ich ein bisschen Sorge.
Also, und aber im Herbst und Winter?
Ja. Ja, doch, die Sorge hätte ich. Aber alles ausprobieren. Also ich werde jetzt der Letzte, der sagt, nicht mal ausprobieren. Also immer mal versuchen. Schaden kann es nicht. Also kaputt gehen tun wir davon nicht. Und wenn du jetzt bald die langen Touren fährst, dann wird das sowieso.
Wenn ich jetzt bald die langen Touren, was habe ich denn bisher gefahren?
Ja, es war Kindergeburtstag. Hätte ich ja fast geschafft.
Okay.
Kommen wir noch zu einem letzten Produkttest. Dann habe ich langsam habe ich auch alles durch, was sich so über den Winter angesammelt hat. Ne? Nächste Woche habe ich noch was. Ich habe noch zwei Empfehlungen sozusagen. Das eine ist, und da spanne ich jetzt den Bogen zur Eurobike, wo wir bei Alpina waren, wenn du dich erinnerst. Da warst du, glaube ich, noch nicht. Nee, da warst du doch, warst du da auch schon betrunken? Nee, da warst du noch nicht.
Hey.
Wir waren bei Alpina und haben da über Helme gesprochen.
Ja.
Und
ich habe den sogar aufprobiert. Ich hatte da sogar welche aufprobiert.
Ja, wir haben geguckt und haben, wir haben gedacht, wir suchen dir mal einen Helm aus. Und da hat die nette Frau Brandenburger, das weiß ich noch besser als Thüringen, eben du wusstest, hat die Frau Brandenburger auch gesagt, ja, wenn der mal fertig ist, dann können wir dir den vielleicht mal zuschicken, dann können wir mal gucken. Und da hast du, das erinnere ich noch, weil man, ich weiß auch nicht, warum ich mir so einen Scheiß merke, hast du noch gesagt, ja, ich habe immer ein Problem mit Helmen, weil mein Kopf nicht wirklich symmetrisch ist und wenn du gerade vorne in der Mitte etwas hast, dass dich das dann irritiert. Ja, habe ich das gerade so richtig wiedergegeben?
Also es gibt Helme, das ist, jetzt überlege ich gerade, also es gibt so bestimmte Hersteller, die vom Design her quasi von einem Helm sehr stark auf die Mitte zentrieren und dann, was ich da nochmal so wie eine Art Dreieck haben, in so eine Spitze vorne oder es farblich einfach absetzen. Also sozusagen diese Mitte optisch noch mehr genau herausgenommen wird. Und mein Kopfform ist eben nicht ganz symmetrisch, so dass wenn ich einen Helm richtig aufsetze, diese Mitte vom Helm eben jetzt nicht genau über, oder vielleicht ist auch meine Gesichtsform, aber eben sozusagen nicht über der Mitte von meinem Gesicht ist. Also es ist immer aussieht, als ob ich den Helm ein Stück schief aufhabe.
Mhm. Bell fällt mir zum Beispiel als einer der Helmhersteller ein, die vorne ja so einen Punkt haben. Und der Helm, den ich jetzt noch, das ist jetzt auch wirklich eines, glaube ich, der letzten Sachen, die ich bei meinem alten Arbeitgeber noch mitgenommen habe, im Sinne von gekauft habe, was ich die Gelegenheit bot, ist von Giro. Und Giro hat jetzt für dich leider auch relativ mittig so eine, ich sag mal, Naht. Das heißt, wenn wir auf deinen Bumsschädel, deinen krummen Bumsschädel, den setzen würden, dann wird es auch bei dir wieder krumm aussehen. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass wir Alpina einen gefunden hatten, der sozusagen das vermeidet oder der das nicht hat. Und ja, das hat dich gefreut. Das heißt, wir werden hoffentlich dich, nicht nur im Sinne von hoffentlich dich auf dem Rad, sondern auch hoffentlich bald dann irgendwann mit diesem Helm sehen, dass wir da auch mal ein bisschen was hören, wie das so ankommt. Weißt du noch den Namen? Ich habe den Namen vergessen des Helms.
Nee, ich schon Namen, vergiss es.
Schade, schade, schade. Hätte ich jetzt gerne noch gewusst oder geguckt. Aber dann kommen wir einfach zu den Helmen, den ich getragen habe, beziehungsweise jetzt seit neuestem durch die Gegend fahre. Was würdest du sagen, ist für dich bei einem Helm wichtig? Also ich kann das wirklich auf einen Punkt bei mir runterbrechen.
Also Gewicht und Tragekomfort, das ist so. Ich würde fast sogar sagen, Gewicht vor Tragekomfort. Nee. Gehört ein bisschen zusammen, dass er nicht drückt. Ja. Aber Gewicht ist schon extrem ausschlaggebend.
Ich habe es für mich selber jetzt mal, weil ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung auch da so selber drüber nachgedacht und habe festgestellt, Gewicht, Tragekomfort und so, das kann man alles auf eine Sache runterbrechen. Und das funktioniert bei mir bei diesem Helm so, ich habe es mir selber bewiesen, ob ich es wollte oder nicht. Mein Ablauf ist, wenn ich nach Hause komme, ich muss das Fahrrad in den Keller tragen. Ich trage es in den Keller. Dort ziehe ich dann auch die Sachen aus, die ich nicht jedes Mal putzen muss oder nicht jedes Mal waschen muss oder unten im Keller lassen kann, sozusagen. Ja, das sind bei mir die Schuhe, die Überschuhe und der Helm. Und mir ist es letztens.
Dann gehst du nackig die Treppe hoch.
Und dann gehe ich genau, lange ich nackt die Treppe hoch. Nur meine Brille auf, ein Racecap und die Flasche
in der Hand. Eine Brille.
Ja. Und den Brustgurt. Nee, ich ziehe in der Regel unten aus meine Schuhe und ich ziehe in der Regel unten aus meinen Helm. Und mir ist es, als ich diesen Helm, ich glaube, das zweite oder dritte Mal getragen habe, passiert, dass ich den Helm unten nicht ausgezogen habe. Und das war für mich irgendwie so augenöffnend, klingt jetzt auch schon wieder esoterisch, aber das hat für mich irgendwie so gezeigt, du hast diesen Helm so nicht mehr wahrgenommen, ja, dass du ihn ausziehen musstest und das war für mich einfach so ein Zeichen, das war jetzt die richtige Entscheidung für dieses Modell. Ich hatte ja bei meinem alten Ergabe-Abgeber, muss man dazu sagen, hat man ja die Möglichkeit gehabt, ne, also wir hatten relativ viele Helme oder verschiedene Modelle von verschiedenen Firmen und man konnte jeden Helm anziehen und dann mal ausprobieren. Grüße an die Menschen, die später die Helme bekommen haben. Nein. Aber man hat immer die Möglichkeit gehabt, mal einen Helm anzuprobieren. Und ich habe eigentlich das Glück, dass die meisten aller Helme mir irgendwie gepasst haben. Jetzt mal von ästhetischen Gesichtspunkten abgesehen, aber habe ich, glaube ich, auch in der Hinsicht so einen Durchschnittsschädel. Und das ist ja, das kann man Glück haben. Es gab Kollegen, die konnten keine Giro-Helme tragen. Es gab den einen Kollegen, dem passten nur MET-Helme. Und so gibt's da ja verschiedene Firmen und verschiedene Formen. Aber ich kam mit diesen Giro-Helmen ganz gut zurecht. Und im Nachhinein, also wenn ich vergesse, dass ich einen Helm auf habe und ihn mit in die Wohnung trage, auf dem Kopf, dann habe ich vergessen, dass er auf dem Schädel ist. Und das ist für mich wirklich das beste Zeichen. Gewicht hast du angesprochen. Ich habe ihn auch gewogen, aber ich habe es vergessen. Ich glaube, es lag bei etwa 220 Gramm, was jetzt schon, also ich glaube 200 Gramm ist so die magische Grenze. Frage ist auch immer noch Herstellerangabe, die dann ja auch gerne in S oder M gemacht werden und unser Eins braucht ja mindestens dann L. Aber damit bewege ich mich schon am deutlich unteren Rand. Der Helm, den ich vorher hatte, glaube ich, irgendwas so knapp unter 300, so 280, 290 Gramm. Und diese 70 Gramm merkt man schon, wenn man sie so gegeneinander abwiegt, in der Hand hält. Also es ist ein deutlicher Gewichtsersparnis. Und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie sich das auf sehr, sehr langen Strecken auswirkt. Aber ich hatte, der andere Helm hat auch so gut gesessen. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie, wenn es nicht das Alter des Helmes gewesen wäre, hätte ich auch nicht das Bedürfnis gehabt, den zu tauschen. Aber der war echt schon alt. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen im Zuge deiner ich reinige meinen Helm in der Geschirrspülmaschine Aktion, dass man vielleicht so alle 3-4 Jahre schon mindestens drüber nachdenken sollte, auch sturzfrei, ob man nicht mal den Helm wechselt. Und dementsprechend war es jetzt einfach mal an der Zeit. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal Kostenpunkt liegt, wird, glaube ich, so um die, das kann nicht sein, wird, glaube ich, derzeit so um die 150 Euro gehandelt, was jetzt nicht gerade wenig ist, aber ich glaube, du hattest es, ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt hatte oder du, aber ein vernünftiger Helm ist halt echt, also mal, ich kann auf eine vernünftige Hose oft verzichten. Ich kann auch gerne mal auf irgendwie eine 105er Schaltung statt einer Ultegra nehmen, aber ein guter Helm, der auch im Fall der Fälle gerne hinterher kaputt sein kann, aber das den Schädel ganz lässt, da sollte man echt nicht sparen. Hm, und ja. Das muss jetzt kein Girohelm sein. Wie gesagt, ich hoffe, ich werde nie in die Situation kommen, dass ich drauf falle und hinterher sagen kann, der ist super, der hat mir den Kopf gerettet. Ich hoffe nicht, dass es nötig ist, aber ich, so wie er sich anfühlt und wie ich ihn jetzt gehabt habe in den letzten Wochen und damit gefahren bin, habe ich da ein sehr großes Vertrauen zu, dass er im Fall der Fälle auch einen guten Dienst leistet.
Das ist halt so eine schwere Geschichte. Gibt es bei Helmen eine Art Sicherheitstest? Ja. Also jetzt nicht irgendwie im Rahmen einer Zulassung oder so, sondern also wir kennen ja alle so diese Aufprall-Tests, die so vom TÜV gemacht werden oder so Geschichten. Also wo man so das Gefühl hat, da werden Produkte miteinander verglichen und man findet heraus, okay, was ist jetzt der beste Kinderstuhl fürs Auto? Mhm. Und da gibt es sozusagen vergleichbare Tests. Gibt es das für Fahrradhelme? Ist dir was bekannt?
Also ich weiß aus sehr aktuellem Anlass, dass es für bestimmte Länder, also zum Beispiel für die USA, vom Hersteller spezifische Tests gemacht werden müssen, damit dieser Helm zugelassen wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es zumindest auch so eine Art Prüfsiegel für den deutschen Markt für Helme gibt. Wie das jetzt im Detail und genau aussieht, da muss ich auch passen. Aber und wie schwer auch so ein Siegel zu kriegen ist, ne? Also ob es da gibt's keine graduellen Abschiede. Der Helm ist besser als der. Es wird mit Sicherheit also irgendwie Stiftung Warentest. Ich glaube, es gibt da nur 1-0. Helm ist gut, 1 oder Helm ist nicht gut, 0. Ich glaube, solche Tests leben davon, dass es bestimmte Kriterien erfüllt sind und wenn diese erfüllt sind, kriegt der Helm sein Siegel. Aber es gibt da nicht nochmal extra Siegel für besonders gut oder so. Ich glaube auch, aber das ist Glauben, nicht Wissen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Helme halt unterschiedlich gut je nach Sitz helfen. Der Helm, der mir auf meinem Schädel gut sitzt, wichtig auch richtig zugemacht wird, richtig zu ist, fest sitzt. Ne, halt hier dieser berühmte Test, setzt den Helm auf, mach hinten mit dem Rädchen am besten zu und wackel und guck, ob er fliegen geht, auch wenn unten der Kimmriemen nicht durchsitzt. Das sind alles so Sachen. Also ich habe einmal einen Helm geschenkt bekommen, von einem Bekannten damals. Und den habe ich angehabt und da habe ich auch gedacht, okay, der sitzt gut, ja, da hatte ich keine Sorgen mit. Und da bin ich halt draufgefallen. Und ich bin so draufgefallen, dass mein weniges Haar, was ich damals auf dem Kott hatte, nicht verhindert hat, dass ich blaue Striemen hinterher auf dem Kopf hatte. Das sah ganz lustig aus. Ich hatte wirklich so blaue Flecken, gerade in Striemen von vorne nach hinten, auf dem Schädel. Und dann hat man schon gesehen, welche Wucht da auf den Kopf sonst gewirkt hätte. Also ich bin wirklich kein Verfechter, ihr müsst Helm tragen, sonst geht ihr alle drauf. Das soll jeder für sich selber entscheiden, aber ich für mich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich definitiv nur mit Helm fahre, seit diesem Erlebnis vor allen Dingen. Aber was du jetzt meinst, so eine Art Schulnotensystem oder so nach dem Motto, dieser Helm ist besser als der andere, ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das wäre auch so genauso wie mit den Temperaturbereichen. Ein bisschen unredlich, weil es kommt auch so ein bisschen, dass der Helm auf dem Kopf passt, weißt du?
Das schon, aber klar, also wenn du jetzt einen Helm falsch trägst, klar, aber ich sehe gerade, es gibt einen ADAC-Helmtest für Erwachsene. Also man kann ja schon quasi jetzt so mechanische Krafteinwirkung testen oder man kann vielleicht, ich meine, eine simple Sache ist ja auch so Inhaltsstoffe. Es ist jetzt eine Geschichte, so ein Helm trägt man ja viele Stunden. Mhm. Unter Umständen schwitzt man, er ist vielleicht direkt Sonne ausgesetzt. Was sind da eigentlich für Inhaltsstoffe drin, die man vielleicht mit seinem Kopf dann auch mit der Kopfhaut wieder aufnimmt? Mhm. Also Geschichten, die vielleicht nicht uninteressant sind, die jetzt weniger mit Tragekomfort zu tun, aber wo man vielleicht schon noch mal Helme vergleichen kann. Das Riesenproblem ist natürlich, ich sag mal, der Markt für Kindersitze ist überschaubarer als der Markt für Helme. Also da gibt's ja hunderte Modelle, also ja, nicht sogar tausende. Also das ist ja schon Wahnsinn. Aber
ich glaube, da muss man einfach darauf wahrscheinlich hoffen, dass sich die Hersteller sozusagen nicht leisten können, ein minderwertiges Produkt auf den Markt zu bringen, beziehungsweise sich dann gegenseitig, also weißt du, dass sie sich so gegenseitig hochpushen, den besseren Helm zu machen und das zu einem Qualitätszuwachs führt, so dass wir am Ende einen anständigen Helm auf dem Kopf haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, der Markt regelt das.
Das ist romantisiert.
Ja, ja, klar. Aber eine andere Möglichkeit, also klar, könnte man jetzt alle Helme, man nimmt jetzt die 50 bestverkauftesten Helme, die es in Deutschland gibt. Ne, so von der Seite, dann hat man wahrscheinlich, 80% des Marktes abgedeckt. Und die unterzieht man einem Sturztest aus 1 Meter, aus 3 Meter. Man nimmt von der Seite her, haut man mit dem Hammer drauf mit einer definierten Stärke, von links, rechts, vorne, hinten. Und was gibt's noch für mögliche Belastungen? Das sind wahrscheinlich, damit hat man wahrscheinlich schon 80% aller Fälle abgedeckt. Ne, und guck dann, wie groß ist der Impact auf den Kopf, der da drin ist. Dann zerlegt man die Dinger und wäscht alle Chemikalien raus, die drin sind, und analysiert die. Das wäre jetzt wahrscheinlich so der Test, der uns als bestmöglicher Test vorschweben würde.
So ungefähr, klar. Dann ist also die Frage, okay, wie ist denn so ein Helm vielleicht bei hohen Temperaturen, bei niedrigen Temperaturen? Also genau. Verändert sich das die Wirkungsweise oder die Wirkung überhaupt des Helms? Aber klar.
Und aber ich weiß nicht, ob der Markt dafür nicht da ist, dass es solche Tests nicht gibt, dass niemand, also das wäre ja irgendwo, also wenn du dir jetzt so eine Roadbike anguckst oder so eine Tour-Zeitschrift oder die testen ja schon Helme, ne? Aber da ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch so wieder, und da spannen wir den Bogen ganz zum Anfang vielleicht, ne? Ob man das vielleicht, wie die Diagnose, die man nicht hören will, vielleicht so ein Aspekt ist, den man dann beim Helm lieber nicht haben will, dass man sich sagt, okay, ich möchte lieber den Helm, der 190 Gramm wiegt, und im Zweifel falle ich eh nicht drauf, anstatt dem Helm, der 250 Gramm wiegt und ich dafür aber relativ sicher sein kann, dass da irgendwie nichts passiert. Mhm. Ne? Ja, vielleicht. Ne? Unser eins, meiner einer, wird dann natürlich trotzdem immer noch eigentlich lieber den schwereren Helm nehmen, aber so sind die Tests vielleicht auch nicht ausgelegt. Also vielleicht ist das nicht die Fragestellung, die da getan wird. Wäre vielleicht mal eine interessante Diskussion, die man anfangen sollte mit so einem Magazin zum Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob so ein Magazin da letztendlich ein guter Ansprechpartner, also ein Radmagazin ein guter Ansprechpartner ist. Wir alle kennen die Verlagsbranche und Korrelationen zwischen Tests und Anzeigenkunden, ohne da sozusagen jetzt direkt was unterstellen zu wollen, aber das ist nicht unabhängig. Aber es gibt ja unabhängig, und hier im Chat wurden jetzt auch so auf ein paar ADAC-Helmtests verwiesen. Aber es gibt ja so Verbraucherorganisationen oder also es kann ja auch der ADFC sein, der sich der Thematik mal annimmt und Dinge. Also ich sehe einfach, als so E-Bikes auf den Markt kamen, gab es ja auch eine ganze Menge Fragestellungen im Bereich so, das ist ja ganz schön schnell, wie schnell bremst denn das, hält das Material aus? Also da ist ja auch, ich denke, solange wie nichts passiert oder solange wie man vielleicht nicht irgendwo mal ein Skandal auftaucht, werden solche Tests halt auch nicht gemacht, weil dafür gibt es einfach, denke ich, grundsätzlich aus Verbrauchersicht ziemlich viele Themen, die, also ich sag mal, jetzt haben sie irgendwie hier Düngemittel im Bier gefunden.
Was?
Was ist es denn eigentlich? Ist es Düngemittel oder ist es Schädlings? Also, weißt du,
ich weiß, was du meinst. Solange nicht einer das Problem aufdeckt, hört der Rest einfach lieber nicht hin oder möchte es gar nicht wissen.
Genau, und da wird weitergemacht wie immer. Also ich glaube einfach nicht mehr an das Gute in der Industrie oder an so, da regiert dann doch das Geld und der Profit.
Ja, aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Also
mit einem guten macht es leider. Leider, also wie gesagt, leider, ganz häufig.
Ja, häufig, aber da muss man halt gucken, ob man die Sachen findet, die eben nicht dazugehören. Und klar, irgendeiner leidet immer unter dem Produkt dann. Dann ist es vielleicht derjenige, der es zwar zu einem relativ hohen Preis, dann leidet derjenige, der es produziert hat. Ne? Also der am Ende, der am Anfang der Kette, dann muss näht es da vielleicht ein Kind zusammen. Ne? Oder bei der Helmproduktion ist es vielleicht irgendwas im Argen oder so. Natürlich, aber man kann ja immer noch trotzdem versuchen, so nah wie möglich an das ranzukommen, was man für das Gute hält. Ne, wie diese berühmte Regel, die ich zuletzt noch beim sehr freundlichen, sehr netten Tobi Bayer im Podcast gehört habe. Mach einfach nur 80 für 80%, nee, wie war das? Für 20%, nee, mit 20% der Zeit erreicht man 80% des Ergebnisses und für die restlichen 20% braucht man 80% Zeit oder so etwas. Ja. Gib dich also mit den 80% zufrieden oder so irgendwie, ne? Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt. Klar, aber der Wille oder das Streben danach, so nah wie möglich zumindest an dem ranzukommen, was man einen als für sich selber erstrebenswert ansieht, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, und wenn du sagst, okay, ich glaube nicht mehr daran, dass die Industrie das macht, sondern dass da nur noch der Profit im Vordergrund steht, ja, in gewisser Hinsicht hat mich das vor gar nicht allzu langer Zeit auch ein paar Sachen gelehrt, dass das vielleicht in die Richtung geht. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht immer noch versuchen kann, es anders zu machen oder zumindest so nah wie mir oder die Firmen zu unterstützen, die es versuchen, anders zu machen.
Klar. Ja? Ist halt, also das hat sich bei Klamotten ja teilweise, also nicht bei Radklamotten, sondern bei ganz normalen Klamotten teilweise durchgesetzt oder haben sich halt Marken und Firmen etabliert, die dann irgendwie so schon eher darauf achten, was sie da eigentlich verkaufen.
Und auch, dass in der Wertschöpfungskette jeder was davon kriegt.
Aber ist das Thema, also wie soll man es nennen, fair und ökologisch nachhaltig in irgendeinem Radsegment dir bekannt? Steht das da irgendwo, also fällt dir eine Firma ein, die du mit irgendeinem Attribut verbindest?
VD hatte teilweise so Öko in ihren Klamotten grundsätzlich so einen Öko-Ansatz. Da gab es eine Green Shape Line, glaube ich. Kann ich jetzt auch falsch liegen. Aber VD kommen, habe ich da so in Erinnerung, aber die sind ja, jetzt würde ich sie auch nicht als unbedingt so traditionelles Radunternehmen, obwohl die auch viele Fahrradsachen haben. Aber da meine ich, gab es Produkte, da gab es zumindest mal so eine Ausrichtung, wo man gesagt hat, okay, da geht's. Ich guck mal am besten Trikots, ob das da noch Green Shape, genau, Besonderheiten. Es gibt die Green Shape und vegane Produkte, wie man das jetzt auch immer interpretieren mal möchte, wie man dazu steht. Und aber das sind dann wohl ökologisch wertvollere Produkte. Und da gibt es zum Beispiel jetzt unter diesem Label Green Shape, habe ich jetzt mal einfach Shirt und Trikots, gibt es 17 Produkte, die besonders ökologisch wertvoll dann sind. Aber dass das jetzt eine Nische ist, klar wird so, aber die Frage ist halt immer, ist die Industrie der Verantwortliche oder ist es der Verbraucher, der danach fragt? Ne? Also wenn jetzt übermorgen alle nur noch VD Green Shape Sachen kaufen würden, dann würden mit Sicherheit Castelli, Rafa, Assos und die Kraft und die Gores dieser Welt auch in die Richtung denken und in die Richtung Sachen machen. Da muss man glauben. Also alleine nur um Profits. Manchmal sind ja auch die Gründe für etwas sekundär, wenn das, was da passiert, primär gut ist.
Ja. Wobei es natürlich eigentlich schon absurd ist, dass gerade in dem Bereich Radsport, was ja nun viel so mit also sich selbst bewegen, draußen sein, Wind und Wetter, frische Luft, dass da sozusagen genau das Thema eigentlich so wenig eine Rolle spielt. Klar, also wie gesagt, ich jetzt mal weg von irgendwie.
Mir fällt noch eine Firma ein. Matthias Saarberg.
Ja, mir auch. Also. Ja. Aber ich denke jetzt eher mal so wirklich so an
Massenmarkt.
Mhm. Massenmarkt, Handschuhe, Helme. Also Handschuhe, wie oft schwitzt man da drin? wie viele Stunden hat man Handschuhe auf dem Rad an? Was nimmt man eigentlich für Stoffe zu sich darüber? Ich habe mich mal mit einem Lebensmittel, es war ein Chemiker an sich, der quasi, also der, ich kann dir jetzt nicht mal genau sagen, in was der genau tätig war, aber wir haben uns über das Thema
im Labor.
Um Klamotten, also neue Klamotten. Und er hat eben auch ganz klar gesagt, klar, also die billigsten Kinderklamotten, die würde ich schon 2 bis 3 Mal waschen, bevor ich die meinem Kind anziehe.
Absolut, ja.
Über sowas macht man sich im Radsportbereich, also, und ich finde gerade so Schweiß ja schon noch aggressiver und so, macht man so wenig so, meine ich, Gedanken oder das wenig Thema. Also ich will ja jetzt auch keine Panik verbreiten und sagen, oh, wir können das alles nicht mehr tragen und es ist alles schlimm und wir sterben übermorgen. Aber das geht bei Kindern und mit Helm los. Ja, und mir ist da zumindest, also vielleicht habe ich das auch einfach nicht registriert oder eben auch nicht mitgenommen, mitbekommen, aber mir ist da wenig bekannt, dass das im Radsportbereich ein großes Thema ist.
Nee, bei mir jetzt auch, also so bewusst, ist es mir bis jetzt auch, also ganz bewusst hat sich noch keine Firma aufgedrängt bei mir in der Hinsicht. Also wäre jetzt auch mal eine Frage, die man vielleicht stellen könnte.
Und vielleicht ist das auch so ein Ding, dass wir die Antwort gar nicht wissen wollen, weil ich dann vermutlich all meine Carbonräder.
Ja, die müssen dann weg. Ja. Ich entsorge die für dich. Aber nur die mit Clincher, weil die anderen, die kriege ich nicht von der Felge, weißt du? Die kannst du selber entsorgen.
Genau.
Ja. Jetzt sind wir von dem Helm, den ich eigentlich noch empfehlen wollte, zur ökologischen Verantwortung gekommen. Aber dafür haben wir uns ja. So, ich nehme mal einen Schluck, damit ich die Flasche auch nicht habe. Also um es noch auf den Punkt zu bringen, wenn euch ein Gino-Helm passt und ihr auf der Suche nach was Neuem seid, könnt ihr den ruhig mal so euch genauer anschauen, also nach der Einzelnen, nach den jetzt so doch seit November so ein paar Ausfahrten, kann ich nichts Negatives sagen. Interessant wird es nochmal im Sommer, weil ich habe jetzt natürlich in der kalten Zeit kein Problem gehabt mit Hitzestau oder Belüftung. Angeblich, was ich gelesen habe, soll in der Hinsicht auch ganz hervorragend sein, aber da kann ich jetzt einfach noch nichts zu sagen. Das muss man einfach, das wird die Zeit zeigen, und sollte es da besonders negative sollte er sich als besonders negativ herausstellen, was ich mir kaum vorstellen kann, dann würde ich das noch nachreichen. Aber bis dato immer drauf auf den Kopf mit dem Helm. Oder auch einem anderen Helm. Aber auf jeden Fall einen Helm.
Was war denn im Lieferumfang? Ich habe im Chat kam auch der Hinweis, was so ja, Netze und Einsätze betrifft beim Netzeinsatz. Und ich hatte mich letztes Jahr mal so ein bisschen, mal so im, als wenn ich irgendwann im Radladen war, mich mal so ein bisschen, oder auf der Eurobike im Herbst, so ein bisschen umgeschaut bei Helm. Und dann ist ja so die Frage, mittlerweile gibt es ja auch einen größeren Lieferumfang. Also es beginnt ja bei den Riemen, die man vielleicht zwischendurch hier und da mal wechseln will, über Netzeinsätze und andere Sachen. Gab es da bei dir irgendwas Erwähnenswertes?
Ganz ehrlich, dabei? Ich habe mir den Karton gar nicht mehr so genau angeguckt. Also ich glaube, dass noch ein Therapeut ist damit dabei. Ein Netzeinsatz behaupte ich jetzt mal nicht. Also der Insekten abhalten soll. Da ich ja meistens eine Cappy drunter habe, ist es jetzt für mich auch weniger wichtig wäre das. Kurzer Einschub. Ich habe mal mit einem Kumpel zusammen einen Duathlon gemacht. Ja, also erst sind wir gelaufen, 5 Kilometer, dann ich glaube 25 Kilometer Radfahren und dann nochmal 5 Kilometer gelaufen. Und man ist aber nicht so als Massenstart, sondern man ist so, wie nennt man das, in der Staffel zeitversetzt gestartet. Ja? Mhm. Und dieser Kumpel ist eigentlich in beiden, also Läufer, also deutlich stärkerer als ich. Und im Radfahren zum damaligen Zeitpunkt waren wir etwa gleich. Er vielleicht ein klein bisschen, je nach Strecke, also es war rauf runter und er war so ein Pantani-Typ, etwas besser. Und ich bin losgelaufen und in der ersten Wechselzone haben wir uns dann getroffen. Also ich bin so eine Minute vielleicht vor ihm aufs Rad. Und ich dachte eigentlich, dass der mich auf der Radstrecke einholt. Aber es ist nicht passiert. Vor allen Dingen, weil ich einmal zwischendurch in eine Kuhherde geraten bin. Und dann, aber er hat mich nicht eingeholt. Und das hat mich eigentlich fast gewundert. Ich dachte, oh, wow, gut drauf. Und dann kam ich in die Wechselzone zurück, bin wieder in meine Laufschuhe rein und lauf schon los. Und in dem Moment kam er dann auch in die Wechselzone. Und dann fragte ich dann, was los wäre. Und dem ist wirklich ungelogen so eine Biene in den Helm oben rein. Und er hatte jetzt auch noch weniger Haare als du, nämlich gar keine. Und hat ihn dann oben direkt fett auf die Glatze gestochen.
Ah.
Und so ist er dann wieder zurück. Und das sah so lustig aus. Er hat mich beim Laufen dann noch überholt. Aber das war sehr lustig. Ja. Aber deswegen bin ich eigentlich auch ein Freund von so Insektennetzen, nachdem ich das gesehen habe. Aber wie gesagt, da ich meistens ein Racecap anhabe, tut sich das... Man übernimmt das sozusagen... diese Funktion. Nee, aber ein zweites Padset
guck
ich da.
Guck noch mal einen Karton. Vielleicht ist ja doch noch was drin.
Nee, aber nee. Also da mit dem. Nee, ich glaube, da ist ein Ventilationsset noch dabei und das war's. Also ein, nicht Ventilationsset, sag mal schnell. Ein Pad. Pad. Wie heißt es denn? Ich komme jetzt nicht mehr auf das Wort. Bin ich denn schon völlig durch?
Meinst du die Polster, die mal rein?
Polsterset. Ein Polsterset, genau. Mhm. Gott sei Dank. Danke. Gott sei Dank kannst du es mir noch sagen. Das ist noch dabei und das war es dann auch, glaube ich. Ja. Aber ich hatte jetzt auch nicht mehr erwartet. Also ich hatte jetzt nicht noch irgendwie einen Kühlschrank oder Waschmaschine oder so. Das passt schon. Passt schon so, wie es ist. Hörst du das?
Dein Kind? Nee. Nee, die Kater schnurrt.
Ja, ein Geburtstagskind. Ne? Da schimpfe ich jetzt heute auch mal nicht mit ihm. So, das war's eigentlich fast für heute, oder? Steht dir später. Ich habe noch eine Sache hier, eine kleine Podcast-Empfehlung. Und dann machen wir auch dicht, oder?
Naja, ja.
Hast du noch?
Ich saß halt wenig auf dem Rad die letzten Tage.
Ja, aber ich werde dich thematisch schon noch genug einbinden, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wir können ja auch das andere Format, was mir noch schon seit langer Zeit hier auf der Seele brennt, können wir mal eine Folge einwerfen. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass wir danach verlustig werden hier.
Ich hoffe genau, dass wir nicht so eine, wir berichten von unseren Krankheiten.
Ja, das wäre auch geil. Velospital. Velospital, Leute. Mit den neuen Fußpilz von Christian und dem Lungenkatar von Markus. Kriegen wir auch alles hin. Keine Sorge. Also, solange wir noch lachen können und solange, und selbst wenn wir nur noch lachen, ne, das ist ja auch schon mal was wert. Ernsthaft noch eine kleine Sache am Ende, eine kleine Podcast-Empfehlung. Ich konnte. Ich habe selber nur einmal kurz reingehört. Aber ich habe von zwei Leuten schon gehört, dass es ihnen sehr, sehr gut gefallen hat. Und eigentlich wehre ich mich dagegen immer sozusagen, wie soll man sagen, ein Podcast, der so eine weibliche Sicht auf Dinge bringt. Weil eigentlich ist es egal, es ist ein Fahrradfahrerinnen-Podcast oder ein Reden über Radfahren heißt das im Subtext. Also ein Fahrradpodcast, so wie wir es auch sind, so wie es das Fahrradio ist, so wie es in gewisser Hinsicht auch Antritt ist. Und das möchte ich gerne empfehlen, weil es kann nicht genug Fahrradpodcasts auf dieser Welt geben. Das ist schon mal Fakt. Und ihr werdet uns jetzt nicht längerfristig untreu, aber hört auf jeden Fall mal ich diktiere die URL radsalon.regine-heidorn.de oder verlinkt in den Shownotes, weil ihr müsst ja eh alle auf die Seite gehen, um dem Markus gute Besserung zu wünschen als Kommentar unter der Folge. Und da könnt ihr ein bisschen hochscrollen und da werdet ihr dann den Link finden. Und hört da auch mal rein. Und die Dame ist jetzt bei Folge Nummer 5 und wir hoffen, dass sie es zahlreich und lange weitermachen, denn es kann nicht genug Fahrradpodcasts geben.
Ja, also ist mir an mir vorbeigegangen.
Mir ist es auch so ganz nebenher, bin ich da irgendwie so drauf gekommen, Also so über eine Twitter-Timeline, wo jemand das empfohlen hat. Und dann habe ich mal hingeguckt und habe kurz reingehört und fand das finde ich super. Also es kann halt, wie ich schon sagte, es kann nicht genug weibliche mir fehlt ja auch die weibliche Stimme hier immer, ne? Also ich versuche das ja ein bisschen zu überbrücken mit meinen Modenschauthemen, aber so richtig erfüllt ist es auch nicht, wenn nur ich alleine über Klamotten hier reden kann. Und also zumindest weibliche Stimmen in Podcasts finde ich immer gut. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, nur eine oder zwei. An eine kann ich mich erinnern. Zwei? Denk ja, mal. Zwei. Hast recht. Deswegen A, mehr Frauen in die Podcasts, B, mehr Frauen auf die Fahrräder und zusammen ist es natürlich noch super und nichtsdestotrotz nehmt, ich finde, man sollte sowas nicht als nur, da machen Frauen Podcasts, sondern einen Podcast gemacht und dann geht es ums Radfahren und das ist super. Egal, wer dahinter steckt. Und wenn es vernünftig noch ist, dann noch umso besser. Also hört da mal rein. Ja, und jetzt sag ich den Hörern, Moment, haben wir noch eine Sendung vor der Radschau? Nein, ne? Nee, haben wir nicht. Ich freue mich jetzt auf alle
Hörer. Sollen wir wieder eine auf der Fahrradschau machen, so wie letztes Jahr?
Ich nehme das Aufnahmegerät mal mit.
Okay.
Diese eine Folge, die nie veröffentlicht wurde.
Die nie veröffentlicht wurde.
Ich nehme es mal mit und schaden wird es nicht. Und ja, ich freue mich auf alle Hörer, die dann am 19. März mit uns um 20 Uhr in dem verlinkten Lokal ein Bier trinken. Ich hoffe, es werden genauso viele wie beim letzten Mal und ich hoffe, dass ich mindestens genauso viel Spaß haben werde wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass du mit am Tisch sitzt und zwar zumindest gesund genug, um mich nach Hause zu koordinieren. Zur Not nimmst du einen Garmin 1000 mit, den können wir dann in der Nacht mal einem Härtetest unterziehen. Und ansonsten hoffe ich, dass es mit dir einfach bergauf geht. Das ist viel wichtiger, als dass mein Rad bis dahin zusammengebaut wurde. Nee, mal, dass bis dann mein Rad irgendwann zusammengebaut ist. Ja, ganz einfach, Punkt aus, Feierabend.
Nächste Sendung, Dienstag, 5. April.
Wenn du das sagst, wird das stimmen. ja.
Aller Voraussicht nach,
wenn nicht irgendwas passiert. Aber wir versuchen jetzt diesen 4-Wochen-Rhythmus immer die erste Aprilwoche sozusagen beizubehalten. Und wir werden, das mag ich jetzt nicht als Versprechen sehen, aber zumindest als Versprechen, dass wir uns drum bemühen, auch in sehr bald, wir werden auch sehr bald den Velo Race versuchen, auf diesen Rhythmus zu setzen, auf mindestens diesen Rhythmus. Und da, da sind sogar vielleicht noch zumindest ein Projekt, wo ich die ganze Zeit schon mit schwanger gehe, deswegen auch mein Bauch, und das wird dann auch irgendwann mal bald geboren. In diesem Sinne, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, gehabt euch wohl und fahrt viel Fahrrad und achtet vor allen Dingen auf euch. Nehmt das mal mit aus der Folge von heute.
Genau, passt auf euch auf und trotzdem viel Spaß beim Radfahren.
Und jetzt noch als kleine Erinnerung, die meisten Podcasts haben es in den letzten 2-3 Wochen gemacht, eine Erinnerung an einen Held unserer Jugend und jetzt abschalten.